Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Community, ich begrüße euch herzlich im Herrenspielzimmer. Es ist ein wunderschöner Donnerstagabend. Es sind hier bestimmt noch 28 Grad. Ich habe den Vorteil, dass meine Wohnung so liegt, dass es hier nicht so reinschallt und relativ kühl ist. Das heißt, ich sitze hier mit einer Paulaner Spezi und ja, hab eine gute Zeit. Und nehme heute meinen zweiten Podcast schon auf, weil vorhin habe ich mit Bono einen Wärmtalk aufgenommen. Und ja, Dennis und ich haben momentan, ja, was soll ich sagen, Schwierigkeiten, Gäste zu finden, weil ja, irgendwann ist so ein Kosmos auch mal erschöpft. Und das ist gar nicht so einfach. Und deshalb habe ich heute jemanden aus der Community eingeladen, bei dem ich schon zu Hause war und ihn besucht habe, der bei mir um die Ecke wohnt, kann man fast sagen. Und zwar den David. Nee, den David, sorry. David ist heute Abend da.
Hi.
Okay, jetzt habe ich gerade einen Schluck genommen, habe gedacht, du erzählst ein bisschen mehr.
nicht ungefragt, Steve.
Ja, Dennis ist natürlich auch da und spielt nebenbei PoE, wie immer eigentlich, gefühlt.
Hallo, ja, hallo.
Dennis, warum funktioniert dein Bild gerade nicht?
Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das so schön vorgestellt. In meinem Verstand hat dieser Bild funktioniert, kostet keine Milliarde Divine Orbs und ich wäre der geilste Content Creator aller Zeiten. Aber dem Anschein nach bin ich dann noch ein bisschen zu dumm für PoE 2.
Und sagst du das immer?
Es ist halt, wie es ist. Ne? Es funktioniert
Findest du dich ja selber dumm auch?
Meistens ja.
Wirklich?
Also ich glaube, es gehört dazu, dass man seine Limitierungen kennt.
Mhm. Ja. Hast du schon auf meinem Blog heute das Bild gesehen für unseren WM-Podcast, wo ich Ronaldo eine richtige Backpfeife gebe?
Ich war so glücklich, ne? Ronaldo, ja, ne? So unglücklich.
Oh, ich
so
happy. Hab ich dem eine geklatscht, damit er auch endlich mal aufwacht und realisiert, Digga, meine Zeit ist vorbei. Ich höre jetzt einfach mal auf und tu meinem Land damit einen Gefallen.
Aktiv den Ball weggenommen und ihn dann nicht reinzumachen. Das ist.
Ja.
Oh, ich wäre so frustriert, wenn ich die.
Der wirklich der größte Egozentriker im Fußball. Irgendwie, ich will einfach nicht aufhören und halte ein ganzes Land irgendwie im Schwitzkasten. Wahnsinn. Ja. David, ich habe dich heute eingeladen. David, mein Gott, weil wir so viele Nerd-Sachen hier im Herrenspiel schon behandelt haben, aber noch nie über Tabletop bzw. Figuren anmalen, das Warhammer-Universum und so weiter geredet haben. Und es ja durchaus viele gibt, wie ich irgendwie bei meinem kleinen Ausflug in die Richtung gemerkt habe in unserer Community, die das auch machen und die da Bock drauf haben.
Ja, stimmt. Ja. Und du hast es auch schon ausprobiert bei mir, von daher.
Genau, es hat echt Spaß gemacht, mit deinem Airbrush zu sprühen. Und du hast mir ja irgendwie an dem Tag, an dem ich bei dir war, schon wirklich viel erzählt. Und es war wirklich ein netter Tag. Du hast eine nette Frau. Also es war richtig schön bei dir.
Ja, vielen Dank.
Die Frage, die mich quält, als jemand, der, wie soll ich sagen, nicht so drin ist in der Materie. Mhm. Irgendwann sagte, vor ein paar Tagen sagte Dennis, ey, ist die was mitgekriegt, was in der Warhammer-Community gerade abgeht? Und ich natürlich, nö. Ja. Und dann sagte er, Wie heißt der?
Imperator ist aufgewacht.
Der Imperator hat sich bewegt. Und ich gesagt, ja, und? Ja, nix, und? Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum ist das so eine große Sache? Und wird er bald wieder aufstehen und sagen, moin Leute, lol re.
Ja, ich kann es versuchen. Tatsächlich bin ich, wie du weißt und auch schon gesagt hast, eher so der Miniaturenmaler. Aber natürlich habe ich auch ein bisschen mit der Lore und der Hintergrundgeschichte am Hut, weil ich ja auch in so einem Warhammer-Store ein bisschen aushelfe. Von daher sind das Fragen, die ich öfter höre. Und ja, er hat sich bewegt oder hat er sich nicht bewegt, ist die große Frage. Das ist das große Mysterium, was Games Workshop, der Lizenzhaber dieser ganzen Hintergrundgeschichte, so den Fans der Community so hinhält, sage ich mal. Und ja, warum ist es so relevant? der Imperator der Menschheit. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte an sich eingehen?
Warum nicht?
Wie viel Zeit haben wir?
Ich würde sagen, die ganz kurze Variante ist wahrscheinlich, Menschheit war zerstreut, Ende der 1900er, irgendwann in den 2000ern kommt der Imperator und herrscht dann für 10.000 Jahre, ne?
Ja, für fast 30.000 Jahre. Also der Imperator der Menschheit ist quasi ein gottgleiches Wesen mit unfassbarer Macht, der die Menschheit eint und ins Universum bringt, dunkle Technologien erfindet und die Menschheit regiert über Zehntausende von Jahren, also über das Universum, alles in der fiktiven Welt. Aber und irgendwann kommt es zum großen Clash, ja, wie es so oft ist bei uns Menschen. Wir verstreiten und zerstreiten uns und es gibt einen riesengroßen Bruderkrieg, eine Häresie, eine Großteil der Menschheit, der sogenannten Space Marines, diese heiligen Supersoldaten des Imperators, die fallen dem Chaos anheim und die andere Hälfte hält loyal zum Imperator, die andere verrät ihn und dann gibt es einen blutigen Krieg über Jahrhunderte und am Ende werden die beiden großen Anführer, der Imperator für die in Anführungsstrichen gute Seite und Horus, der Heretiker für die böse Seite, kämpfen. Horus stirbt, aber der Imperator wird tödlichst verletzt und wird auf den goldenen Thron, sein Lebenserhaltungssystem und die Bastion gegen das Chaos, das Böse in diesem Universum eingebettet. Und seitdem ist er daran gebunden. Er schützt die Menschheit vor dem Chaos, vor dem Bösen, vor Dämonen und allem, was da so an der Menschheit kratzt und fleucht. Aber er ist eigentlich tot oder eben auch nicht. Das ist die große Preisfrage und es gibt immer mehr Indizien in der Hintergrundgeschichte, auch gerade weil jetzt die neue 11. Edition von Warhammer 40k als Tabletop-Spielsystem erscheint, dass der Imperator vielleicht bald doch von seinem Thron aufsteht. Und was das für Konsequenzen hat, da könnte man jetzt Romane und Abende füllen, aber das ist genau der Dreh- und Angelpunkt. Kommt der Imperator wieder, löst er sich von seinem Thron und was hätte das für die Menschheit zur Folge? Was würde das für das Chaos bedeuten, wenn er dort nicht mehr an diesem Thron gefesselt ist und mit seiner zionischen Energie das Chaos quasi bändigt? Das ist so der Aufschrei und deswegen gibt es da in der Community so ein paar ja, ekstasische Geschichtenschreiber und Fanfiction-Autoren und einfach Fans, die sich jetzt fragen, wie geht es in den nächsten ein, zwei Jahren mit der Hintergrundgeschichte und vor allem auch mit den Miniaturen weiter.
Ich habe dazu zwei Fragen. Du auch, Dennis. Willst du anfangen sonst?
Ja, ich will nur fragen, ganz kurz. Glaubst du, der hat sich bewegt, beziehungsweise innerhalb der nächsten 5 Jahre wird er dann mal mehr bewegen als nur ein Frame?
Also meine persönliche Meinung ist, dass er halt nicht tot ist. Ob er sich jetzt bewegt hat, ist für mich tatsächlich als Fan so ein bisschen nachrangig. Ich vertrete die Auffassung, dass er schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine aktivere Rolle im Tabletop und vor allem in der Hintergrundgeschichte spielen wird, ja.
Geil.
Du hast gerade gesagt, trotz der Tatsache, dass er an den goldenen Thron gefesselt ist, hat er die Menschheit beschützt. Das heißt, das impliziert doch, dass er noch am Leben ist.
Genau. Also er ist weder tot noch lebendig, so steht das oft in den Hintergrundgeschichten, so eine Zwischenphase. Vielleicht kann man so ein bisschen, wir sind ja auch, glaube ich, alle Warcraft-Fans, auch an den Lich King denken. Ich denke da an die letzte Sequenz aus Wrath of the Lich King, als Bolvar meinte, es muss immer einen Lich King geben, um die Geißel quasi im Zaum zu halten. Und so ein bisschen kann man sich das bei dem Imperator und dem Chaos vorstellen. Also das Chaos kommt aus einer eigenen Ebene der Realität, dem Warp, so heißt das bei Warhammer 40k. Und der Imperator mit seiner psionischen, das ist letztendlich auch so was wie Magie, würde man jetzt sagen, eine Form von Magie, hält er quasi diesen Warp im Zaum. Er hält Warp-Risse geschlossen durch magische, psionische Kräfte, weil er eben der größte Psioniker in dieser Geschichte halt ist, der je gelebt hat. Nicht nur bei den Menschen, sondern von allen Wesen, soweit man das sagen kann. Genau, deswegen ist er da tatsächlich aktiv.
Warp ist auch das, wo dich die Raumschiffe durchbewegen, Steve. Ohne Warp gibt es keinen quasi Quantensprünge in Sachen Fortbewegung.
Genau.
Dann ist wie die Macht, Menschheit oder? Stationär ist wie sein. Die Macht in Star Wars.
Ne? Nur was viel Dunkleres.
Ja, und 10.000 Mal größer als die Macht in Star Wars.
Es ist quasi wie, da kann man auch an Stranger Things denken, dass die andere Seite sozusagen der Warp ist quasi eine dunkle, böse, wahrscheinlich werden mich die Hardcore-Lore-Fans jetzt steinigen, aber letztendlich ist es wie eine Spiegelrealität des Seins, des materiellen Raums, und der Warp ist halt ein immaterieller Raum, und dort sammeln sich alle negativen Energie, die teilweise Entitäten denn hervorbringen, die Chaosgötter, Dämonen. So ist das alles ein bisschen beschrieben in dieser Welt von Warhammer 40k.
Ist es so, dass Games Workshop sowas in Anführungsstrichen Großes bringen musste, weil sich die ganze Geschichte so ein bisschen totgelaufen hat, Schrägstrich im Kreis sich gedreht hat, sodass sie einfach mal einen Banger raushauen mussten?
Also so gesehen haben sie schon in den letzten 10 Jahren immer wieder mal Banger rausgehauen. Neben dem Imperator gibt es die sogenannten Primarchen. Das sind seine nicht leiblichen Söhne wie Kinder, aber sie sind quasi Kinder von ihm geschaffene, genetisch manipulierte Menschen gewesen, die er überall im Universum gesammelt oder hat sammeln lassen, die sein Erbgut bekommen haben. Und die galten auch oft als verschollen. Teilweise sind die in diesem großen Bruderkrieg, in diesem Häresie-Krieg gestorben. Wie gesagt, verschollen. Und da haben sie jetzt nach und nach sowohl loyale Primarchen als auch ja, Verräter-Primarchen gebracht als Miniaturen, um die Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Und das sind natürlich berühmte Figuren in dieser Hintergrundgeschichte und auch starke Spielfiguren quasi in dem Tabletop-Spiel. Und ich glaube, das kennen wir auch aus Warcraft zum Beispiel. Also irgendwann läuft man sich als Entwickler, als Ideenschmiede so ein bisschen tot, wenn man halt immer auf einem Niveau bleibt. Dann wird es immer größer, immer, ja, man rettet Power nicht Creed. Mehr ein Land, man rettet einen Planeten, man rettet keinen Planeten, man rettet ein ganzes Sonnensystem. Und so ist es tatsächlich, glaube ich, auch in so einer Hintergrundgeschichte, die man irgendwie kommerziell als Spiel, als sich weiterentwickelndes Universum voranbringen will.
Ja, ist halt Power Creep, ne? Die Stakes werden immer
higher. Exakt.
David, wenn wir uns jetzt ein bisschen von der Warhammer-Lore lösen, was ist denn für dich die Faszination? Ich meine, irgendein schlauer Typ muss ja irgendwann mal drauf gekommen sein, zu sagen, pass mal auf, ich habe hier jetzt ein Spiel und da gibt's Figuren, für die man ziehen kann, und die lasse ich jetzt einfach so, wie sie sind, und vielleicht haben wir die Spieler Bock, die anzumalen. Das finde ich eigentlich, also das ist ja eigentlich eine revolutionäre Idee, weil wer da normalerweise drauf gekommen? Würde man, hätte man früher gesagt, was für faule Säcke, die sollen ihre Figuren gefälligst selber irgendwie bedrucken. Ja. Was denkst du, worin liegt die Faszination, diese Figuren selbst anzumalen?
Also ich kann es natürlich für mich beantworten. Das ist jetzt vielleicht nicht so universell, aber vielleicht geht es vielen ähnlich. Also für mich war als Kind, als junger Mensch schon Kreatives immer ganz faszinierend. Ich habe als kleines Kind auch gerne gemalt, haben wir vielleicht alle, oder was gebastelt, und so an etwas selbst schaffen, kreativ zu sein, habe ich schon immer gefallen gefunden und wurde dazu auch in meinem Umfeld und Elternhaus so animiert und auch zu eingeladen. Und es war tatsächlich Zufall, dass ich auf dieses Hobby gestoßen bin. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Die Herr der Ringe Kinofilme waren alle veröffentlicht und ich habe dann irgendwann im Fernsehen Werbung gesehen für diese Sammelheftreihe, damals von De Agostini. Kennen wir, glaube ich, auch alle. Da gibt es Schiffe, da gibt es Flugzeuge, Autos oder was auch immer. Und da bin ich einfach drauf gestoßen. Da waren halt kleine Plastikfiguren von der Herr der Ringe und dann gab es von Ausgabe zu Ausgabe umfassendere Malanleitungen, Pinsel, Farben, Figuren. Und Herr der Ringe war einfach mein Ding zu der damaligen Zeit. Und dann war in irgendeiner Ausgabe später natürlich dann das Kundenfischen und dann war ein kleiner Artikel drin, ey, übrigens ist das alles von Games Workshop und übrigens, wir haben Läden und wir haben auch einen Online-Store und da gibt's noch mehr. Ja, und dann, was soll ich sagen, Kapitalismus hat dann reingekickt und dann war ich halt in dem Laden und dann die große weite Welt und dann ging das über all die Jahre immer weiter. Ey, es gibt ja nicht nur Games Workshop, es gibt ja auch andere Anbieter. Ey, du hast doch früher auch mal von Revell oder anderen Anbietern so Modelle gebaut, das ist ja dasselbe Prinzip und so bin ich da immer weiter reingekommen und für mich ist das Faszinierende, zum einen, dass ich irgendwie doch eine Vorgabe habe, nicht ein leeres Blatt Papier, sondern ich habe ein haptisches Modell schon in der Hand und das bemale ich. Das fällt mir ein bisschen leichter. Also ist für mich die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, als auf eine leere Leinwand zum Beispiel zu schauen. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und für viele ist es genau dieses Kreative, dieses Haptische. Und tatsächlich ist in der Pandemie dann nochmal so ein richtiger Hype bisschen durch die Branche gegangen, nicht nur bei Games Workshop, sondern auch bei allen anderen Anbietern, weil obwohl die Läden zu waren, waren wir zu Hause, wir hatten Online-Shops, wir konnten bestellen und die Leute hatten irgendwann nach Netflix und Co. durchschauen und alle Videospiele durchspielen, irgendwie Bock auf was Haptisches. Und so ist es in den letzten Jahren noch mal ein bisschen präsenter geworden, ist mein persönlicher Eindruck.
Ja, und dieser Hype ist auch nicht wieder zurückgegangen nach der Pandemie?
Ein bisschen. Also man merkt es, glaube ich, jetzt so in den letzten 2-3 Jahren, wo bei allen der Geldbeutel in der Regel ein bisschen klammer ist und ein bisschen enger sitzt. Das merkt man auch in der Branche. Aber im Großen und Ganzen sind die Zahlen prognostisch eher weiterhin zunehmend. Also an sich wächst die Branche, zumindest monetär. Ob das jetzt von den Spielerzahlen so ist, lässt sich schwer sagen aus meiner Sicht.
Ich glaube auch, die Videospiele haben viel dazu beigetragen, dass Warhammer an sich mehr popkulturell auch mal ein bisschen angekommen ist. Ne? Es gibt ja echt viele Leute, die Warhammer quasi nur Berührungspunkte haben über Space Marines, Warhammer 40k, Dawn of War, dann hier dieses CRPG, das Bono immer gespielt hat, hier Rogue Trader und so. Also es gibt ja echt viel, viel Content in der Hinsicht. Und das sorgt ja auch dafür, dass du einfach mehr Interesse daran hast.
Klar, Romane. Es gibt viele Romane. Teilweise kommen Kunden in die Stores und sagen, ey, ich habe bei Buchhändler XY mal einen Roman gelesen, den fand ich cool. Dann habe ich gemerkt, da ist ja eine riesengroße Welt dahinter. Und so kommen dann auch Leute mal auf das Tabletop oder bleiben einfach nur bei den Romanen. Also von daher ist da für jeden was dabei. Manche, Steve, du hattest es gesagt, die wollen eigentlich nur spielen. Da ist das Zusammenbauen schon schlimm genug und Bemalen, daran ist gar nicht zu denken. Andere lieben es, aus diesen Miniaturen eigene neue Miniaturen zu bauen, zig Gussrahmen und Modellbausätze zusammenzupacken und was Neues zu kreieren. Also da ist tatsächlich genau diese Vielfältigkeit und diese Kreativität in fast jeglicher Hinsicht das, was den Charme, glaube ich, grundsätzlich ausmacht.
Ja, total spannend. Ich habe ja auch irgendwie, als ich diese Warhammer-Phase habe, irgendwie auch angefangen, diese Hintergrundgeschichte ein bisschen reinzuschauen. Ich habe mir bei Audible dieses vielleicht bekannteste Necron-Werk als Audiobook angehört. Das war aber wirklich so lang gezogen, dass es mich irgendwann verloren hat. Also ich verstehe die Faszination dahinter schon. Was ich nicht verstehe und was ich eigentlich echt unverschämt finde, sind die Preise. Ja, aber gut, Angebot und Nachfrage. Die Leute sind ja offensichtlich bereit, das zu bezahlen. Wie siehst du denn diese ganze Preispolitik?
Ist natürlich jetzt ein schmaler Grat, wie ich mich dazu äußere. Aber ich kann das, glaube ich, ganz nüchtern als Fan auch sagen. Und ich habe ja nicht immer dort gearbeitet. Also letztendlich sehe ich gerade die Artikel von Games Workshop. Ich vergleiche das ganz gerne mit Apple. Apple-Produkte sind sehr hochpreisig, mitunter die höchstpreisigen in der jeweiligen Nische. Sie haben absolut guten Ruf, wobei, glaube ich, selbst die Fans und die Kunden der Auffassung sind, ey, es ist vielleicht technisch und auch qualitativ nicht unbedingt das Beste. Aber es ist trotzdem halt Apple, es ist diese Marke. Und ich glaube, dass Games Workshop mit ihrem Angebot, auch mit ihrem Alleinstellungsmerkmal, es ist der einzige Tabletop-Player, das einzige Unternehmen, die eigene Stores haben. Natürlich findet man auch andere Tabletops in anderen Geschäften, in Drittanbietern, online, überall. Aber Games Workshop ist tatsächlich der einzige Tabletop- und Miniaturenhersteller, der exklusiv für seine eigenen Produkte eigene Läden hat mit eigenen Beschäftigten.
Sie haben sogar einen Warhammer-Shop bei uns in der Innenstadt.
Ja, also überall auf der Welt, in fast jeder größeren Stadt in Deutschland. Also wir haben da Dutzende Stores. Tatsächlich ist die Preispolitik aber auch mit der größte Knackpunkt auch in Gesprächen mit Neueinsteigern, vor allem auch mit Eltern, die für ihre Kinder etwas holen wollen. Menschen, die wissen, ey, mein guter Kumpel, meine Freundin, die sammeln das irgendwie, ich hätte gern ein Geschenk. Also denen fällt oft schon die Kinnlade runter, wenn sie dann die Boxe in die Hand nehmen, die umdrehen und dann die Preise sehen. Und ich kann sie auch tatsächlich, ob ich da arbeite hin oder her, auch nicht schönreden. Also tatsächlich ist die Preisentwicklung vor allem in den letzten 5 Jahren extrem. Sie findet jährlich statt. Und ich kann mich nicht erinnern, ich mache das jetzt schon über 20 Jahre als Hobby, ich kann mich nicht erinnern, dass Preise wirklich mal gesunken sind. Das ist mitunter vorgekommen, das nennen sie natürlich eine Preisanpassung. Aber als kleines Beispiel ist jetzt auch utopisch, ich habe vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, da habe ich 16 Miniaturen aus Plastik mir geholt, die haben 30 € gekostet. Jetzt gibt es teilweise Boxen, da sind 10 Modelle drin und die kosten knapp 60 €. Es gibt Boxen, da ist ein kleiner quasi Heldeneinheit drin, klar, die braucht man für seine Streitmacht vielleicht ein einziges Mal, aus Plastik, ein kleiner Gussrahmen, vielleicht so groß wie ein Bierdeckel, für knapp 40 Euro, ein bisschen weniger.
Und ist nicht auch so ein Ding, wo man die Wertigkeit beziehungsweise wie gut eine Armee ist, daran berechnet, dass du wie viele Battlepunkte oder wie das heißt, musst du kriegen? 4000 oder so? Und es geht mit manchen Rassen irgendwie für 50 Euro und wieder mit anderen, ja, brauchst du 300, 400 Euro.
Ja, also irgendwie so, für 50, ne? Ja, du hast vollkommen recht, grundsätzlich ist es so, da muss ich gleich sagen, für 50 Euro kriegst du quasi keine große Armee, egal bei welcher Fraktion. Die Punkte legt man vorher als Spielerin und Spieler fest, aber in der Regel sind das so 1000 bis 2000 Punkte. Und es gibt so kleine Einsteigerboxen, ich glaube Steve hatte sich ja auch eine geholt, jo. Hatten wir auch schon reingeschaut, die kosten so, ja, online wahrscheinlich so um die 100 Euro, manchmal 130 Euro. Und da hast du ungefähr 750 Punkte drin. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Also da hast du ungefähr eine kleine Armee drin, mit der man auf jeden Fall loslegen kann. Aber das ist so Guideline, 130 Euro und du kannst einsteigen. Aber nach oben sind da keine Grenzen. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei fast jedem Hobby. Also wer will, der kann da mehrere Jahreseinkommen reinknüppeln und hat immer noch nicht das ganze Sortiment gesehen.
Auch irgendwie eine Qualität von einem guten Hobby, finde ich, dass du dich da drin so verlieren kannst. Mhm. Also so geht mir das zumindest.
Ja, ich würde es auch gar nicht schlecht drehen. Also ich habe bisher tatsächlich noch kein Hobby für mich entdeckt oder im Bekanntenkreis gehabt, wo jemand sagt, ja, das ist auf jeden Fall günstig. Genau wie du sagst, sehe ich das auch. Du musst nicht, aber du kannst. Und der Einstieg kann auch sehr preisgünstig sein, aber nach oben hin, wie gesagt, keine Grenzen.
Bei welcher Fraktion spielst du? Also hast du da eine Lieblingsfraktion?
Ja, tatsächlich. Also ich spiele nicht nur die Games Workshop Systeme, sondern habe auch noch viele andere, aber tatsächlich male ich halt mehr. Aber wenn ich mich festlegen müsste und wir bleiben jetzt mal bei Warhammer 40k, dann sind es zum einen die Adeptus Custodes, die sogenannten Leibwächter des Imperators, und es ist noch eine sogenannte Xenos-Fraktion, die nennen sich Tau. Ist in der Hintergrundgeschichte eine relativ junge Rasse, die so ein bisschen auf Gleichberechtigung, für das höhere Wohl, so ein bisschen kommunistisch wirken die und sind halt technologisch sehr rasant und haben so einen leichten Anime, Gundam, Kampfanzugs und Samurai-Style. Also das sind die beiden Fraktionen, die mir am meisten gefallen, auch beim Sammeln, Spielen und Malen.
In letzter Zeit, ich dir gesagt, ja?
Nee, du?
Nee, mach du, ich wollte
nur. Nee, mach du.
Alles gut.
Ja. Du hast mir beim letzten Mal erzählt, dass deine Motivation, die Figuren anzumalen, ein bisschen zurückgegangen ist. Woran liegt das?
Tatsächlich, das soll jetzt hier gar nicht thematisch ein Downer sein, aber ich habe auch ein paar gesundheitliche Herausforderungen seit einigen Jahren leider. Und da war eins der Hobbys und Hobbys allgemein war ein großes Problem, einfach aufgrund einer psychiatrischen Sache. Und tatsächlich kann ich aber jetzt positiv berichten, dass das durch viel gute Behandlung und Therapie und Medikamente jetzt auch besser geworden ist und ich tatsächlich seit 2-3 Wochen wieder mehr im Hobby bin. So richtig zum Malen bin ich noch nicht gekommen, aber ich habe meine ganze Malecke mal wieder auf Vordermann gebracht und auch die Sachen weggeräumt, die da nicht hingehören. Habe wieder angefangen zu basteln und will jetzt ein paar Malprojekte in der Hinsicht vorbereiten. Du weißt ja auch, das Zusammenbauen ist ja auch ein Teil des Hobbys und auch der Vorbereitung, um dann zu malen. Und da bin ich gerade dabei. Also es hatte tatsächlich weniger Hobby oder wirtschaftliche Hintergründe, es war tatsächlich eher so ein gesundheitliches Thema.
Erstmal schön, dass es dir besser geht, aber da bist du genau hier im richtigen Podcast.
Ja, ich weiß. Wollte jetzt noch nicht so indiskret sein, aber mit Steve habe ich auch schon drüber gesprochen. Der kennt ja auch so ein bisschen die Hintergründe bei uns zu Hause. Ja.
Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, Dennis, hast du noch eine Frage zu Sachen Warhammer oder?
Nö.
Vielleicht noch den einen oder anderen Einsteigertipp. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, also mich interessiert das ganze Universum irgendwie, ich will erstmal vorsichtig anfangen und nicht zu viel Geld in die Hand nehmen, erstmal gucken, ob das was für mich ist. Weil du brauchst ja schon ein paar Sachen dafür, ne?
Ja, das stimmt. Also drei grundsätzliche Sachen, bevor man überhaupt irgendwie einen Euro ausgibt, wäre zum einen natürlich, darf und muss ich das jetzt sagen, die Warhammer Stores sind erstmal eine gute Anlaufstelle, weil man da auch die Spiele erstmal gezeigt bekommt. Man kann kleine Testspiele machen, man kann in der Regel eine Miniatur dort bemalen, man kriegt es gezeigt und das ist erstmal ganz niedrigschwellig. Natürlich ist der Wunsch auch dort, dass man dann dort irgendwann mal wiederkommt und Umsatz macht. Aber wirklich ohne einen Cent auszugeben, kann man erstmal in den Warhammer Store gehen. Es gibt viele tolle, wahrscheinlich auch in jeder größeren Stadt, Drittanbieter. Es gibt zig kleinere Tabletop- oder halt Nerd-Läden, würde man bestimmt sagen, wo man oft Sammelminiaturen bekommt, Kartenspiele, Pokémon, Magic. Und oft haben diese Läden auch eine Tabletop-Ecke. Und wenn nicht die Betreiber das zeigen, sind da bestimmt oft auch Kunden, die das kennen. Also einfach mal in so einen Laden reingehen, mal ansprechen. Oft sind da Vereine irgendwie verwurzelt. Und das wäre auch der nächste Schritt. Online, Social Media, einfach mal nach Tabletop-Clubs schauen. Auch dort gibt es eigentlich in jeder Region mindestens einen Verein, der da auch ganz niedrigschwellig regelmäßig Einsteigerabende macht oder Einsteigertage hat. Das wäre einfach so meine Empfehlung, um einfach mal reinzuschnuppern. Und wenn man jetzt wirklich Geld ausgeben will, braucht man natürlich eine Miniatur. Damit muss man anfangen. Man braucht ein bisschen Bastelutensilien, also eine kleine Zange bzw. einen Seitenschneider. Kriegt man auch in jedem Baumarkt. Kann man auch hunderte Euro ausgeben bei den Premium-Anbietern. Aber irgendwie einen Seitenschneider, um die Plastikminiaturen aus den Gussrahmen rauszuknipsen. Vielleicht ein Bastelmesser oder Hobbyskalpell, um noch ein bisschen nachzujustieren. Kunststoff und Sekundenkleber bräuchte man. Irgendein Grundierspray. Und ein, zwei gute Pinsel, also nicht die Pinsel vom Discounter aus irgendwelchen struppigen Haaren, sondern schon mal schauen nach Miniaturpinsel, am besten Echthaarpinsel, es gibt auch gute synthetische und halt ein paar Acrylfarben. Damit malt man hauptsächlich Wasser und einen kleinen Becher, einen Platz zum Malen, möglichst gutes Licht und ein bisschen Küchenkrepp und dann kann es eigentlich losgehen.
Ist ja, auch aber Kinder und die spielen das schon? Oder machen
ja. das? Also tatsächlich ist die Altersempfehlung für sich selbst, wenn man es ganz alleine machen will, 14. Teilweise wegen dem Hintergrund, die Komplexität der Regeln, aber das Basteln ist unter Aufsicht von Erwachsenen oder eben mit jemandem, der sich schon auskennt, der 14 sein sollte, ganz jung. Also ich glaube, ich habe schon Vierjährige gesehen. Das ist natürlich dann so ein bisschen einfach Beschäftigung, aber da gibt es an sich von Grundschule bis Seniorenheim eigentlich keine Grenzen, habe ich schon aus jeder Altersgruppe Fans und Community-Mitglieder getroffen und kennengelernt.
Deswegen hast du Steve geholfen, weil er nicht alleine mit einer Schere sein darf.
Ja, Steve hat sich sehr gut angestellt, muss ich sagen.
Sehr gut für einen durchschnittlichen Menschen oder sehr gut für einen Senioren?
Als Senior sehe ich Steve nicht tatsächlich, von daher hat er sich grundsätzlich sehr gut angestellt.
Du musst ein bisschen mitmobben, nur so ein bisschen.
Ja, da bin ich, glaube ich, dann falsch.
Dennis,
ich überlasse es dir, Dennis.
Schlimm, ne?
Ja, oder anderen Gästen. Das soll ja auch ein bisschen abwechslungsreich hier bleiben.
Ja. Zockst du eigentlich noch irgendwas?
Ja, wenn es die Zeit und die Gesundheit zulässt, bin ich auch, ich würde mich auch als Gamer bezeichnen, von daher passe ich da, glaube ich, auch ganz gut und folge dir nicht umsonst schon seit vielen Jahren oder auch euch. Ich zocke tatsächlich World of Warcraft seit Vanilla, immer mal mehr, mal weniger. Momentan zocke ich es relativ aktiv, bin auch seit vielen Jahren mit einer coolen Gilde unterwegs, mit vielen tollen Leuten, die man auch inzwischen privat und so kennt. Tolle Truppe, da spiele ich halt sehr viel und ansonsten mal hier, mal da. Also tendenziell auch Blizzard-Spiele, Diablo schaue ich rein. Path of Exile habe ich letztens beim kostenlosen Wochenende mal reingeschaut. Ich spiele World of Warships, so ein Arcade-Battleship-Shooter quasi und ansonsten auch mal Battlefield oder was weiß ich, Space Marines natürlich, Total War, also sehr bunt gemischt. Ich habe da kein festes Genre und kein festes Spiel, was ich favorisiere.
Schaut da Gamer, welche WoW-Variante spielst du momentan, wenn ich fragen darf?
Retail tatsächlich, mea culpa. Ich konnte bisher mit Classic und Classic Anniversary nicht so viel anfangen. Ich habe es immer versucht, aber ich bin dann doch bequem geworden mit dem Alter und vermisste die
Classic. Du schon dafür entschuldigen muss, wenn man Retail spielt.
Das ist tatsächlich so.
Zum Beispiel, Retail ist die Variante, die wesentlich hardcoreiger ist. Also ich finde die viel, viel skilllastiger.
Kann man drüber streiten.
Voll uncool, aber er spielt Retail.
Macht mir am meisten, ja. Hund, ja. Ja, macht mir tatsächlich am meisten Spaß.
Viele. Ja. Wo wir gerade bei Classic oder Retail sind, irgendwie heute ging durch die, oder ich weiß nicht, ob es heute war, aber ich habe es heute gelesen, ging ja durch die Medien irgendwie dieses Camelot-Ding. Dennis, hast du das mitgekriegt?
Ja, schon seit ein paar Tagen. Ne? Das soll
erzähl.
Ja, es soll die Variante sein für das Classic Plus. Mehr ist jetzt nicht so weit bekannt, ne? Und dann geschätzt wird Release auf Ende diesen Jahres. Also das ist, was ich noch gelesen habe. Aber das ist halt alles so absolut nichtssagend, was dann so ein bisschen Zunder reinbringt, ist halt, dass viele Content-Creator sagen, ja, ich kann nichts dazu sagen. Wir müssen gucken. Weißt du?
Okay. Ich habe heute bei Mitashi gesehen, dass es da irgendwie so einen Zeitstrahl gab, dass irgendwas geleakt wurde von irgendeiner, was weiß ich, Blizzard-Präsentation oder so. Mhm. Und da war das, waren so irgendwie der Retail-Zeitstrahl, dann irgendwie der Classic-Rhythmus, dass es bald schon wieder mit Classic losgehen soll und dann wieder Burning Crusade und dann wieder Wrath of the Lich King und dann wieder von vorne. Und dann gab es halt einen eigenen WoW-Camelot-Zeitstrahl.
Und, ich lass mich überraschen.
Ja, und natürlich kriegt Mitashi dann einen Halbharten, weil er natürlich da denkt, dass das, es gibt da viele Gerüchte, irgendein Data-Miner hat das scheinbar auch gefunden und dass es drei verschiedene Versionen davon geben wird. Und daher, was soll es sonst sein, ne? Also drei verschiedene Kaufversionen, wie es mal Blizzard ja bei Spielen macht. Was soll es sonst sein im Warcraft-Universum?
Ja.
Und da ist es wohl sehr wahrscheinlich. Ich denke, bei der BlizzCon werden wir mehr wissen.
Ja, da würde ich auch von ausgehen. Also ich würde mich natürlich freuen als Classic-Andy, dass da was kommt in der Hinsicht. Aber dann weiß ich auch gar nicht, ob ich da noch mal so die Zeit für habe, ne?
Da hast du die Zeit. Du musst ja nicht irgendwie 1000 Stunden spielen.
Ja, das ist dann halt der persönliche Anspruch, ne? Ich will dann ja nicht nur spielen, ich möchte ja am liebsten der Beste aller Zeiten sein, so gefühlt. Und dann zerbrichst du halt da, also ich zumindest, ich zerbreche bei solchen Spielen dann daran, dass ich nicht so spielen kann, wie ich das gerne möchte.
Du musst aber auch leicht zu zerbrechen, was das angeht, muss ich sagen.
Ja, ist so. Ist wirklich. Da bin ich mir vollkommen bewusst.
Ja.
Ja. Aber Interesse habe ich natürlich.
Dennis, wie viel WM hast du geguckt in den letzten Tagen?
Ich habe vorhin mit meinem Kollegen Jannis habe ich einen Schreibtisch abgeholt und aufgebaut hier zu Hause. Also Ashley hat jetzt einen hier elektrischen Schreibtisch, findet sie mega gut, genauso wie ich, ne? Healthy Lifestyle, so sind wir ja, Couple Gold. Und dann saß ich mit Jannis im Auto und meinte, ey, ich habe gar nicht so viel WM geguckt. Und er so, ja, echt nicht? Und ich so, nee, also so viel habe ich wirklich nicht geguckt. Was habe ich denn geguckt? Das Deutschlandspiel, das Englandspiel, das Portugalspiel, das Argentinienspiel. Ich habe mir noch die Highlights angeguckt von Österreich. Dann zähle ich so auf. Und ich so, oh fuck, ich habe doch echt viel WM bis jetzt geguckt. Was mich dann doch ein bisschen überrascht hat.
Wie gefällt es dir denn bisher?
Ich bin kein Fan von den Hydration Breaks. Ich finde die richtig scheiße. Das finde ich wirklich maximal Grütze. Einfach weil es ist halt erstens nur eine Opportunity für Werbung, zweitens nimmt das Momentum aus dem Spiel und drittens finde ich, dass das eine zu krasse Änderung ist, als dass man das jetzt einfach so mal eben einführt. Ich finde, das ist wirklich, da gibt es ja schon die ersten Statistiken führen, dass Teams, die den Hydration Break taktisch benutzen, dann das Momentum im Spiel auf sich ziehen. Und dementsprechend hast du dann halt so ganz viele Situationen, wo Japan nach einem Hydration Break zurückkommt und dann sind das totale Monster und die haben ihren Super Saiyajin aktiviert. Oder England mit Tuchel. Tuchel hat es natürlich auch mega gut benutzt gestern gegen Kroatien. Und so weiter. Also die
Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen zu hoch gehängt, irgendwie die 2 Minuten. Ich weiß ja nicht.
Ja, die, also wenn du dich für diese ganzen Fußballstatistiken interessierst, ne, und ich bin ja eigentlich nicht so dahinterher, aber es ist wohl eklatanter, es ist schon ein krasser Vorteil, wenn du das zu nutzen weißt, ne? Das hilft massiv und das sieht man wohl auch.
Wie denn?
Am Momentum.
Massiv? Ja, come on.
Nee, also es gibt eine offizielle Momentum-Statistik, da wird dann reingerechnet, ne, so neben sowas wie Expected Goals und so und Ball Possession. Das ist dann quasi so eine eine Ansammlung an Unterstatistiken, die einen großen Wert dann ausgeben. Und nach dem Hydration Break ist es relativ oft so, dass das Momentum shiftet. Einfach weil ein Trainer vielleicht ein bisschen cleverer ist als der andere und was gesehen hat und dann kann er das den Spielern besser erklären. Da haben Culture Berlin haben da gestern drüber zum Beispiel geredet bei dem England-Kroatien-Spiel. Da haben sie sich kurz darüber unterhalten, weil einer von beiden meinte halt, geht gar nicht. Ich finde die Hydration Breaks richtig krütze, weil ja, jetzt reden wir nicht mehr von Fußball in 2 Halbzeiten, sondern im Prinzip Fußball in Vierteln. Und wenn die wirklich Hydration-Pausen wären, und das ist die Begründung dafür, dann musst du die nicht in Stadien machen, die voll klimatisiert sind oder bei Spielen bei 19 Grad mit Regen. Na? Das ist schon eine krasse Änderung.
Ich glaube, das wird ein bisschen zu hoch gehängt, die 2 Minuten irgendwie, keine Ahnung, ich sehe das nicht so eng, aber gut, es ist mir jetzt auch nicht so wichtig, als ich darüber streiten wollen würde. Apropos streiten, ich habe heute mit Bono gestritten und er lässt ja auf manche Sachen nichts kommen. Und er hat mir gerade erklärt, dass das Foul von Messi keine klare rote Karte war. Wie hast du das denn gesehen?
Boah, ich fand das ganz, ganz schwierig. Wenn du jetzt ich glaube, wenn du sagst, Regeln müssen wortgetreu angewandt werden, basierend darauf, was da auf dem Papier steht, und du verstößt gegen 2 von 3 Sachen, die für ein klares Rotfoul gelten, dann kriegst du halt eine rote Karte. Dann muss das aber halt, auf Englisch sagt man unequivocally, dass du das immer benutzt, ne? Egal wie. Und dann gibt's die Fraktion, die sagt, okay, aber guck dir das doch an, der wollte da ja nicht faulen. Ist ja nicht so, als wäre der da mit einer Mega-Intensität reingegangen. Dementsprechend sieht das, wenn du das nicht in Zeitlupe siehst, dann sieht das gar nicht so krass aus, ne? Also, es ist ja auch kein Schaden entstanden und so weiter und bla 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 bla. Aber, und ansonsten wäre ich ein Heuchler. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, wir müssen die Regeln genauso auslegen, damit es immer fair ist, dann ist es eine rote Karte.
Du siehst halt nämlich auch, ne? Also ich kann mich an Dutzende Bundesligaspiele erinnern, wo exakt dieselbe Szene rot gegeben hat, ne? Und ganz das genau ist genau das größte Problem im Profifußball, finde ich immer noch, dass es keine einheitliche Linie gibt. Ne? Und dass es immer vom Fingerspitzengefühl oder dem, was dem Schiedsrichter gerade durch den Kopf geht, abhängig ist, ob es eine rote Karte ist oder nicht. Es gibt keine einheitliche Sache. Und das ist laut der Regel, das haben auch die Schiedsrichterexperten sowohl bei ARD, ZDF oder bei Magenta gesagt, dass es eine rote Karte ist, ohne Diskussion. Der kriegt nicht mal gelb. Sorry, aber wie will man den Laden noch ernst nehmen? Das ist doch, sorry, das, ich finde es.
Ich glaube, die Diskussion ist auch so ein bisschen weg seit diesem Ronaldo-Ding, ne, mit dieser Ronaldo-Clause und in den Vorspielen und rot und so. Also, ich glaube, keiner kann hier sagen, dass bei dieser WM hauptsächlich um Fußball geht. Ne? Hier sind ganz offensichtlich wirtschaftliche Interessen über alles.
Naja, will jetzt schon irgendwie Messi 1 bis 2 Spiele irgendwie nicht dabei sein, sehend?
Ja. Würde Argentinien die Viertel, also die Vorrunde überstehen ohne Messi? Ich glaube schon.
Easy.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es wäre jetzt auch nicht der Weltuntergang gewesen, wenn der gesperrt worden wäre für 2 Spiele. Wenn überhaupt,
nicht,
vielleicht
in nicht mal Geld dafür zu geben, finde ich schon. Ja. Eine Unverschämtheit. Also sorry, aber dann fällt es mir auch wirklich schwer, den Laden ernst zu nehmen. David, guckst du auch WM oder ist das gar nichts für dich?
Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich es aktiv verfolge, tue ich nicht, aber ich schaue mir tatsächlich die Zusammenfassungen an und ich bin tatsächlich, wenn dann so ein Turnier-Fan, dass ich dann die Spiele der deutschen Nationalmannschaft schaue, aber mehr ehrlich gesagt nicht.
Ist auch fein. Ich
interessiere mich dann eher für die wirtschaftliche oder politische Vorgeschichte mit der FIFA, Donald Trump, die Vergabe, was da alles lief schon vor Jahren mit den ganzen Korruptionsskandalen. Das ist dann eher so die Ebene, die mich interessiert, das Sportliche eher nicht.
Ist vollkommen fair. Also ich kann sagen, ich genieße die WM mehr, als ich es gedacht habe. Und als Harry Kane gestern mit Anlauf so einen mit dem Ball reingehauen hat mit dem Kopf, fand ich schon geil. Dachte ich mir so, boah, was bist du für ein Hecht.
Geiles Spiel gestern, muss ich sagen.
Es war so geil. Ich fand's richtig gut. Also ich habe mich tierisch gefreut. Es hat sich total gelohnt, dafür wach zu bleiben. Tolles Spiel.
Ja, und die deutsche Mannschaft, ne? Da muss man auch mal sagen. Also, viele suchen ja immer das Haar in der Suppe. Aber, also, Bono verteidigt ja auch mal auf den Tod die Spanier, die wirklich massiv enttäuscht haben. Und ich habe das mit Bono zusammengeguckt und er schnallt sich ständig mit der Zunge. Oh, geile Ballannahme. Oh, geil. Taktisches Blablabla und Tiki-Taka und, ne? Aber dieses lustlose Tiki-Taka-Ball hin und her geschiebe, ohne irgendwie durchschlagskräftig zu sein. Also für mich ist Spanien kein Favorit mehr auf den Titel Leistung. Und wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dafür gibt's ja den WM-Podcast. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, worauf ich jetzt hinaus wollte. Also auf die deutsche Mannschaft, ja. Daran hat man gesehen, ne? Also du musst erstmal gegen so eine Gurkentruppe in Anführungsstrichen irgendwie 7 machen, ne? Ja. Und das die Einzigen, die wirklich richtig krass dominiert haben, waren die Deutschen. Hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Und Leo war es ja sein erstes WM, seine erste WM. Und für ihn ist natürlich toll, wenn viele Tore fallen, ne? Und meine Ex-Freundin hat mir immer Bilder geschickt, irgendwie, wie er vom Fernseher tanzt, hat dann sein Deutschland-Trikot angezogen, was ich ihm geschenkt habe, durfte dann länger aufbleiben. Das heißt, schön im Schlafanzug und das deutsche Trikot übergezogen, hat getanzt. Und ja, jetzt habe ich am Wochenende versprochen, dass er bei mir schlafen darf, damit wir um 22 Uhr dann das zweite Spiel gucken. Das wird richtig toll. Und ich denke, er wird dabei einpennen, aber ist ja völlig egal. Wir gucken das zusammen im Bett und dann ist das auch kein Problem. Aber also ich bin gespannt, ob die gegen, also gegen eine Mannschaft wie die Elfenbeinküste, die ja jetzt die wirklich gerockt hat in der Vorbereitung, die übermächtigen Franzosen geschlagen, jetzt gegen Ecuador, die zweite in der südamerikanischen WM-Quali geworden sind, gewonnen. Also das wird ein echter Härtetest. Und wenn sie die wirklich schlagen, irgendwie dann, ja, dann kann das doch ein bisschen tiefer gehen, was die WM angeht, als ich persönlich gedacht habe. Ich habe ja gesagt, Achtelfinale ist Schluss für die Deutschen.
Achtelfinale nicht schon Frankreich im Turnierbaum dann für uns?
Genau, genau. Wenn du Erster wirst in der Gruppe,
ja,
ne?
Ja.
Ja. Aber wer weiß, was passiert. Da warte mal ab. Also, da Ecuador und die Elfenbeinküste werden was dagegen haben. Und vielleicht ist es gar nicht so blöd, wenn wir nicht Erster werden. Aber ja.
Dann hast du ja England 16. Ich weiß es nicht.
Erster gegen Erster geht ja auf gar keinen Fall. Also, wenn Deutschland Erster wird.
Wir kriegen ja trotzdem England, Brasilien. Wenn wir nicht Erster werden, wenn wir Erster werden, kriegen wir Frankreich relativ früh. Wenn wir Zweiter werden, kriegen wir Brasilien und England irgendwie relativ früh.
Ich möchte lieber England und Brasilien haben als Frankreich. Frankreich ist für mich die Übermacht.
Ja?
Voll! Mhm. Hast du das Frankreich-Spiel gesehen?
Ja, klar. Mbappé ja. Mit Sahne.
Mit Sahne, ja. Ja, also ja. Für mich ist Frankreich der haushohe Turnierfavorit.
Ich fand England tatsächlich gestern auch ultra krass. Ich bin ja wirklich nur Fußball-Laie, ne? Aber ich fand England ultra krass gestern.
Ja, ich fand die auch ziemlich gut, aber also Frankreich, die wechseln halt irgendwie in der, keine Ahnung, 86. Cherki ein, ne? Was ist das für eine Bank, Alter?
Ja, aber dafür hat England halt gestern mit Kroatien hast du auf jeden Fall kein Fallobst bekommen, ne? Und sowohl Kroatien als auch England, egal wie der Score war, jede Mannschaft wollte gewinnen und hat alles gegeben. Aber so richtig. Und die haben sich davon auch nicht beeindrucken lassen, wenn halt Ausgleich war oder der andere führt. Scheißegal, wir machen unser Ding. Und dann auch England hat sich mit so einer ganz krassen Confidence getragen. So, wir machen das. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion, dass wir hier nicht gewinnen. Fand ich schon.
Also mit Frankreich, also Senegal, eigentlich Afrika-Cup-Sieger, hat gegen ein sehr, sehr starkes Marokko gewonnen. Auch wenn es jetzt am grünen Tisch anders entschieden wurde, sind die für mich Afrika-Cup-Sieger. Und Marokko gegen Brasilien, bärenstark jetzt irgendwie. Also die sind nicht zu unterschätzen. Und da war es ja ähnlich, ne? Die machen den Anschlusstreffer irgendwie und Frankreich schaltet einfach mal einen Gang höher, macht direkt im Gegenzug das 3-1.
Ja, ja, fair, fair.
Also ja, England ist schon stark, aber für mich ist es mit großem Abstand Frankreich Turnierfavorit. Und ich, was Deutschland angeht, bin ich total gelassen. Ich gucke mir das an. Man rechnet nicht mit viel. Von daher kann man eigentlich nur als Deutschland nur gewinnen.
So. Ja, und ich glaube, es würde dem Land an sich Deutschland ganz gut tun, wenn du mal so einen vereinenden Win hättest, ne, so für die Stimmung.
Wir haben echt wieder Pech mit der Auslosung. Ne? Bei der EM haben wir ja irgendwie die übermächtigen Spanier gekriegt, irgendwie relativ früh im Viertelfinale. Und jetzt irgendwie droht im Achtelfinale schon Frankreich, ne? Also schlimmer geht's ja nicht. Also es ist echt bitter. Ja. Aber mal gucken, ne? Du weißt nicht, was passiert. Die deutsche Gruppe ist sehr viel stärker, als sie aussieht.
Ja.
Gut, dann können wir über Serien und Filme reden. David, was guckst du so?
Erzähl mal, David. Erzähl doch mal so aus deinem privaten Leben heraus. Wie lebst du? Aber wirklich in feinsten Details und alles. Ja,
vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, Dennis?
Ja, bitte.
Ein bisschen mehr. Okay. Nein, also Serien, ich schaue wirklich auch wieder genreübergreifend. Ich bin auch ein riesengroßer Game of Thrones-Fan gewesen.
Sonntag, Start, dritte Staffel von House of the Dragon. Die Folge ist eine 10,0 im Vorab geratet. Die geht irgendwie, hat ungefähr Spielfilmlänge und die soll gleich mit dem Krieg losgehen. Soll mega sein, ich freue mich mega drauf.
Ja, wir freuen ehrlich. Uns auch. Meine Frau und ich schon alles eingeplant. Der Abend ist House of the Dragon Abend.
Ansonsten, ist denn auf ich bin, Sky? Ich habe ja ausnahmsweise mal Sky abonniert. Wird das zeitgleich released auf Sky? Weißt du das?
Wir haben HBO Max, da schauen wir das. Ich weiß nicht, ob das bei Sky, ich denke.
Läuft bei Sky, aber ich weiß nicht, ob sie es.
Ich hoffe mal so, für dich.
Ja, für mich hoffe ich das auch. Hätte Bock, das zu gucken. Naja.
Ja. Ja, genau. Ansonsten alles Mögliche, irgendwelche Thriller halt auf Netflix. Meine Frau und ich schauen wirklich fast alle möglichen Serien. Sehr gerne auch diese ganzen Marvel-Serien, die qualitativ ja auch von absoluter Flop bis Top schwanken. Und ja, auch kein festgelegtes Genre.
Was war das Letzte, was du geguckt hast, wo du sagen würdest, das solltet ihr mal gucken? Und das Letzte, wo du sagen würdest, bleibt davon weg.
Gute Frage. Was habe ich zuletzt gesehen, was ich empfehlen würde? Also tatsächlich bin ich ein großer Freund auch von der Dramaturgie und vom Drehbuch und von der schauspielerischen Leistung der Daredevil Born Again Serie, die ja eine lose Fortsetzung der damaligen Daredevil Netflix-Serie ist, diese Marvel-Produktion und jetzt so ein bisschen im MCU verankert, tatsächlich aber echt gut gemacht. Also bei aller Antipathie, die man gegen diese overwhelming Superhelden und Marvel-Content-Sachen haben kann, das ist top, würde ich tatsächlich empfehlen. Und was richtig gruselig war, gute Frage.
Ja.
Würde ich einfach weitermachen, Miss Marvel ist ganz grauenvoll, also bitte nicht schauen.
Der Film?
Nein, die Serie. Genau, der Film, der Spielfilm ist ja The Marvels, ist auch
Ah,
grauenvoll.
okay.
Und die Serie aber auch. Ich glaube, Steve hat das auch schon mal vor ein paar Jahren, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter.
Fand die gar nicht so kacke, ehrlich gesagt.
Nee, oh, okay.
Also, ich
Ich,
fand das
also,
Marvel nicht so scheiße.
ich persönlich fand das etwas enttäuschend. Aber da
Ja,
sind die
okay.
Geschmäcker ja verschieden, zum
Wenn
Glück.
sie nicht gefällt, gefällt sie nicht so fein. Ich habe mir den Apex-Film auf Netflix angeguckt, weil der ja auf TikTok so gut weggekommen ist wegen Taron Egerton und diesem ikonischen Tanz. Ich habe nicht mal 40 Minuten geschafft. Ich fand den so belanglos und so unglaublich langweilig und verstehe den Hype nicht. Ich war mega ätzend, gefühlt sechsmal dabei eingeschlafen.
Ist an mir komplett vorbeigegangen. Sagt mir jetzt auf Anhieb gar nichts. Werde ich gleich mal recherchieren.
Charlize Theron ist so eine Thrill-Siegerin und möchte immer
Ah,
ja
ja.
wilde Sachen erleben. Und dann ist sie im australischen Outback und Taron Egerton trifft sie dann. Zuerst sind die irgendwie da so halbwegs befreundet und dann sagt er, aha, hier, by the way, ich werde dich jetzt gleich jagen, du kriegst 5 Minuten Vorsprung. Und dann ist es halt so ein, ja, so ein Katz-Maus-Ding, ne?
Okay.
Aber ich fand's mega langweilig. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nur interessant, wenn du nicht Meryl Streep und Kevin Bacon in Wild River gesehen hast damals. Dann findest du irgendwie. Aber so, keine Ahnung, weiß nicht, hat mir nichts gegeben. Fand mega langweilig.
Hast du den Trailer vom neuen Spider-Man-Film gesehen, Dennis?
Nee, habe ich noch nicht. Habe ich mir als Window open, aber ich habe es vorhin nicht geschafft. Weil ich, wie gesagt, ganz da unterwegs war.
Macht Bock. Macht Bock. Ich hab Bock, den zu gucken jetzt.
Ich glaube,
Da
von den
gab
letzten
es doch
Marvel.
einige geile Trailer in den letzten Tagen, oder? Fallen jetzt natürlich alle nicht ein. Aber da war so einiges, was Gutes. Was ist denn eigentlich hier mit nicht The Journey, sondern The Odyssey? Wann kommt der eigentlich?
Boah, das weiß ich nicht. Aber der kommt irgendwann im Sommer. Ist ja ein
Ja, eben.
Sommer-Blockbuster.
Das kann
Ich
nicht so.
glaube, 16.07., wenn ich mich nicht
Ah,
täusche.
okay. Ist also nicht mehr lange hin. Weil auf den habe ich auch Bock.
Da habe ich auch Bock
Ich habe
drauf.
da ein Making-of oder irgendwas von gesehen, dass die den komplett wieder mit diesen, heißen die IMAX-Kameras gedreht haben und der Schnitt irgendwie wirklich mit dem Filmmaterial passieren muss, also nicht digitales, sondern analog, der Schnitt.
Okay, cool.
Weil ja, das IMAX wohl rein, hat wohl die beste Farb, yada yada und so, Qualität und kann aber nicht, muss wirklich an der Filmrolle geschnitten werden. Fand ich auch spektakulär in unserer Zeit.
Das freut
Und
mich für jeden, der IMAX-Zugang hat.
was?
Hast du ein IMAX-Kino in der Nähe?
Weiß ich nicht. In Hamburg bestimmt.
Okay, also ich habe auf jeden Fall keinen Zugang zu.
Ich dachte,
Theoretisch.
das ist. Also das kannst du nur in einem IMAX-Kino sehen?
Wenn du sagst, es wurde mit
Format.
IMAX-Kamera gedreht, also das müsste doch in einem
Also
IMAX-Kino
ich habe
sein,
jetzt in der
oder?
Dings verstanden, dass das irgendwie das beste Farbspektrum hat und die beste Qualität. Aber dass du jetzt so einen speziellen Kinos dafür brauchst, war mir jetzt nicht bewusst.
Also ich denke, das ist dann so ein Multi-Release, ne? So wie du Avatar in 3D und in 2D sehen konntest. Kannst du den halt die beste Variante, gehst du wahrscheinlich ins IMAX-Kino und dann kriegst du halt die IMAX-Variante und alle anderen können halt die normale Version gucken. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann sein, aber das müsste mal jemand hier im Podcast erklären, der Ahnung davon hat, warum die da so viel Wert oder warum Christopher Nolan auf diese IMAX-Sache so viel Wert legt.
Keine Ahnung.
Ja.
Ich hoffe, es wird ein guter Film. Ich hab Bock. Ich
Ist
mag
eh ein
sowas gar
komischer
nicht,
Dude,
ja.
ne? Also ich meine, das ist natürlich ein Visionär, keine Frage. Aber ich habe gestern ein Interview mit dem gesehen. Er hat halt kein Handy, er benutzt keine E-Mails. In der Zeit heutzutage, Alter. Super
Hat
geil.
Christopher Nolan gesagt?
Ja, der hat kein Handy und der hat keine, also ja, ab und zu ganz selten nimmt er mal eins irgendwie, aber er hat kein Handy und er schreibt keine E-Mails und hat auf den ganzen digitalen Kram keinen Bock. Das auch erklärt, warum er dann die IMAX-Kameras nimmt. Die echt ein bisschen ätzend sein sollen, weil die sau laut sind wohl. Aber ja, keine Ahnung.
Der Cillian Murphy, der in Oppenheimer halt den Oppenheimer spielt, einen Oscar bekommen hat, der ist ja genauso drauf. Der erzählt ja auch immer, der hat halt keinen Zugang zu gar nichts und der will das auch nicht. Da haben sich dann ja die zwei Richtigen gefunden.
Ja, jeder wie er will, ne? Jeder wie er will.
Ich kann mir das nicht vorstellen, also komplett ohne Handy. Ich benutze meins jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein, aber die Verfügbarkeit und keine Ahnung, kacken ohne TikTok, undenkbar. Ich weiß gar nicht, wer das noch schafft.
Du brauchst das doch in deinem Job irgendwie. Jedes Mal, wenn du hier auf dem Dings bist, höre ich ständig dein Handy vibrieren.
Ja, aber das ist dann ja als Nachrichtensystem. Also vom Prinzip her, das könnte ich ja mit jedem anderen Instant Messenger auch, ne? Aber so für mich privat benutze ich mein Telefon eigentlich nicht so viel. Außer beim Kacken für TikTok. Sehr wichtig.
Gut, danke, dass wir das auch geklärt haben.
Ja.
Hast du gesehen, dass der Grogu und Mandalorian-Film irgendwie der schlechteste Star-Wars-Film vom Einspielergebnis aller Zeiten ist, der noch unter Solo abgeschnitten hat?
Ja, macht halt Sinn, ne? Also du hast halt eine Story, die sich über wie viele Staffeln?
Drei.
Steve? Drei, ne? Das heißt, du hast ja schon mal eine kleinere Schnittmenge an Leuten, die da überhaupt reingucken wollen, weil es hat halt ein Entry-Fee. Also ich zum Beispiel würde mir auch niemals den Film angucken, weil ich nicht eine Folge Mandalorian geguckt habe. Warum soll ich mir den Film anschauen?
Du bist aber auch kein Star Wars-Fan.
Nee, aber es gibt bestimmt viele Leute, die auch Star Wars-affin sind. Ich sage jetzt nicht Fan.
Aber man muss sagen, dass die Serie ja ein Riesenerfolg war, ne? Also Grogu war ja überall. Deshalb wundert mich das ein bisschen, dass die Leute nicht zumindest mal reingeschaut haben, weil du weißt ja nicht vorher, dass der Film inhaltlich irgendwie eher schwach ist. Also von daher wundert mich, dass das so mega gefloppt ist. Also bei mir war es ja so, ich gehe wirklich selten ins Kino, das muss wirklich ein Blockbuster sein, auf den ich richtig Bock habe. Aber jemand, der die Serie so geliebt hat wie ich, der geht ja natürlich ins Kino. Ich habe ja mit was Größerem gerechnet. Und da wundert mich, dass der so gefloppt ist, der Film.
Du sagst ja selber jemand wie du, der die Serie liebt, ne? Und bla 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 bla. Aber es gibt wahrscheinlich, damit das ein finanzieller Erfolg wird, hättest du Leute auch holen müssen, die Serie nicht gucken, ne? Oder wahrscheinlich noch mehr Leute davon überzeugen, die Serie geguckt haben. Und dann quasi jeden Einzelnen davon musst du motivieren, dass der auch in den Film reingeht. Und dann ist es natürlich auch noch ein anderes Publikum. Es gibt genug Leute, die gar keinen Bock mehr auf Kino haben und nur noch Sachen per Streaming gucken. Kannst ja auch
kann
vielleicht
sein, kann ne? sein. Aber
das
ja,
sind also so viele Sachen.
Ich verstehe, dass irgendwie das Solo so gefloppt ist, wobei ich den echt nicht schlecht fand als Star Wars-Fan. Aber die Leute waren halt irgendwie, du hast die Star Wars-Fans halt, also ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber du hast sie mit der neuen Trilogie, hast du sie halt sowas von weggeekelt, dass ich dann verstehe, dass sie sagen, nee, ey, keine Ahnung, ich muss kein Star Wars mehr, ich will kein Star Wars mehr gucken. Aber jetzt war so lange Pause und wie gesagt, die Serien haben ja echt Spaß gemacht, irgendwie Mandalorian, die erste Ahsoka-Staffel. Ich fand ja auch Book of Boba Fett richtig gut. Und daher hast du gerade so diese Favreau-Feder, hast du ja wieder was aufgebaut. Von daher habe ich gedacht, ja. Und es hieß ja auch, ja, die vierte Staffel jetzt, die ist quasi irgendwie die nächste Mandalorian-Staffel als Kinoversion. Und das war auch, was ich gedacht habe, als ich ins Kino ging. Du weißt ja vorher nicht, dass der nicht so doll ist, der Film. Wundert mich mega, dass er so gefloppt ist, ehrlich gesagt. Und ist halt für uns Star Wars-Fans auch ein bisschen blöd, weil natürlich Disney-Knallhart nach Zahlen bewertet. Und ja, gut, ein, zwei Filme in der Pipeline hat, aber wahrscheinlich dann erstmal wieder sagt, ja, lassen wir erstmal mit Kino, lohnt sich ja irgendwie nicht, die Scheiße. Ja. Viel schade, irgendwie. Aber der Film ist auch einfach nicht gut, von daher, selbst schuld.
Ja. Also ich bin auch Star Wars-Fan und was mich bei dem Film gewundert hat, ist das Marketing. Klar, so wie du sagst, Steve, so Fans wissen sofort, The Mandalorian und Grogu, ist klar, worum es geht. Aber das Star Wars-Branding, das stand zwar irgendwo ganz klein drauf, aber da hätte ich jetzt noch mehr Fokus drauf gelegt, um eben die abzuholen, die Serie vielleicht nicht kennen, aber die sofort wissen, ey, Star Wars, gab schon lange keinen Star Wars Film mehr, gehe ich rein. Meine Frau und ich waren auch im Kino, weil wir die Serie mögen. Aber andere Bekannte, die wussten überhaupt nicht, dass ein Star-Wars-Film kommt, haben aber irgendwo mal gehört, ja, sowas mit Mandalorian und Grogu, aber kenne ich nicht. So, das ist mir halt aufgefallen in meinem Umfeld.
Danke, ja. Und dann kommen ja auch noch die hinzu, die sagen, ja, ich gucke nur die Main-Entries. Das ist ja auch noch so eine Sache, oder? Also ohne das jetzt gesehen zu haben, und das könnt ihr mir ja beantworten. Aus meiner Wahrnehmung heraus ist das, was bei Mandalorian und Grogu nicht relevant für den Status des Universums an sich. Es ist jetzt nicht so, als reden wir da von Skywalker Level Impact.
Oder? Jein, da würde ich absolut jein sagen, weil natürlich ist es nicht Star, es ist nicht die Skywalker-Saga, aber ja, keine Ahnung. Also die ganzen Animationsserien oder viele Animationsserien, also aus Rebels ist ja jetzt irgendwie, wird ja mit der Ahsoka-Staffel weitergeführt. Mandalorian ist natürlich was komplett Neues. Aber man hört ja immer wieder, dass sie diese ganzen Sachen zusammenführen wollen. Ne? Also Ahsoka kam ja auch bei in der Mandalorian-Serie vor und also dass sie sowas wie so Mandoverse machen wollen. Und das, damit habe ich auch in der Serie ehrlich gesagt gerechnet. Und von daher war ich da auch mega enttäuscht. Also es ist nicht unwichtig für den Star Wars Kanon oder wie immer man das sagt. Also da
ja, aber nur basierend auf Versprechen.
Nicht unbedingt.
Also jetzt hast du ja gerade, also wie gesagt, ich bin ja nicht drin, aber jetzt, du hast eben gerade nur gesagt, okay, es wird gesagt, dass das kommt, aber bis jetzt ist das nicht da.
Es gibt einen Aufbau, würde ich sagen. Also
das ist ein Aufbau,
Es ist nicht nur ein leeres Versprechen, sondern es gibt eben diese Schnittmengen. Klar, Dennis, wenn man jetzt The Mandalorian alleine betrachtet, wirkt es vielleicht irrelevant für die große Lore. Aber auch genau wie Steve sagt, die Schnittmengen mit Ahsoka, dass sie Dinge aufnehmen aus den Animationsserien von früher, die geben nicht für die Skywalker-Mythologie Futter, aber für die große Star Wars, es geht um die Macht, Hell gegen Dunkel, Jedi gegen Sith, was ist überhaupt die Macht? Also da gibt es ganz viel Futter. Und da ist meine persönliche Meinung, haben die Serien, auch die Staffeln von The Mandalorian, deutlich mehr Input gegeben als der Spielfilm. Also ich fand ihn ganz nett, aber er war auch für mich total irrelevant. Also ob ich den Film jetzt gesehen habe oder nicht, hat überhaupt keine Auswirkung persönlich auf die Geschichte gehabt, muss ich sagen. Und das war das, was mir leid.
Enttäuschung.
Ja, genau, exakt, ja.
Genau, aber dann ist das ja im Prinzip mein Punkt, ne, in dem ich sage, für mich, und also jetzt aus der Perspektive von Leuten, die jetzt, sag ich mal, entweder Star Wars-affin waren oder zumindest mal irgendwie drin waren, alles irrelevant. Vollkommen irrelevant, brauche ich einfach
überhaupt
nicht.
0,0. Du kannst nicht argumentieren, dass das Star Wars-Universum irgendwie nur relevant ist, wenn irgendwie der Name Skywalker vorkommt.
Das ist nicht mein Punkt, Steve.
Es ist eine Zwischengeschichte, die quasi zwischen Episode 6 und 7 spielt. Und da wird ein neues, also dieses Mandoverse aufgemacht. Es gibt so viele Cross-Sachen, auch mit Book of Boba Fett. Und die alle miteinander verwoben sind, so. Und,
das ist nicht mein Punkt. Das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist wirklich nur, für mich zum Beispiel sieht das so aus. Ich sag nicht, dass das so ist. Ich sag nur, es sieht so aus. Weißt du, dass deswegen die Leute dann nicht in den Kinofilm reingegangen sind? Weil denen geht das ja vielleicht so wie mir. Für mich sieht das nur so aus.
Du hast ja auch die Serie nicht geguckt. Und die Serie war ein riesen Erfolg. Ja.
Aber insofern hat Dennis einen
Punkt. Aber dem Anschein nach nicht genug, dass die Leute da ins Kino gegangen sind.
Ja. Was ich jetzt sehen würde, ist, Dennis, klar, du hast von außen betrachtet natürlich vollkommen recht, weil du den Inhalt nicht kennst, aber ich würde sagen, es ist tatsächlich ein Marketing-Ding. So rein, so vertrau den Fans. Es ist von der Lore her super gut, aber es ist scheinbar, weil du bist ja genau der Betroffene, überhaupt nicht gut vermarktet, dass klar wird, ey Leute, es ist zwar nicht Star Wars Main Entry, es ist nicht Skywalker, aber wir haben hier so viel von der Hintergrundgeschichte und das ist so viel mehr eigentlich und so viel tiefer von der Relevanz für das ganze Star Wars Universum als das, was ihr kennt. Schaut doch mal rein. Also da würde ich tatsächlich auch sagen, macht Disney marketingtechnisch nicht alles rund. Ja,
die und vielleicht ist es halt auch ist es auch doch nicht unwichtig, dass der Film irgendwie so nichtssagend ist. Ja. Wenn die so einen riesen Fanservice wie irgendwie am Ende von Staffel 2 mit Luke, der zurückkommt, wenn die da so eine Nummer drin hätten, dann spricht sich das halt rum und jeder will es sehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den darf man auch nicht unterschätzen. Ja, weil wirklich nichts Relevantes für das, was kommt, irgendwie drin ist. Ne? Es ist einfach eine Mandalorian-Grogu-Geschichte und könnte, wie ich auch geschrieben habe auf meinem Blog, auch irgendwie eine lange Füllerfolge gewesen sein in der Serie. Von daher, ja. Ja, es ist, wie es ist.
Dann ist halt irgendwie langweilig so, ne?
Fast wie so ein Holiday-Special, eigentlich.
Genau.
Ich bin halt traurig, dass es nicht erfolgreich ist, weil ich halt die Serie sehr geliebt habe und ich so ein bisschen Schiss habe, dass dann halt weniger Content kommt. Ne? Also es ist nichts darüber bekannt, wird es weitere Filme geben, wird es nur noch irgendwie den Endfilm mit Ahsoka und der ganzen Lore drumherum geben, wird es eine fünfte Staffel geben oder beziehungsweise jetzt ja eine vierte offiziell. Weiß man alles nicht und ich habe halt Schiss, dass das jetzt aufgrund des Negativen, dass das nicht so dollen Einspielergebnis halt irgendwie, keine Ahnung, reduziert wird, gecancelt wird, whatever. So, das fände ich halt schade.
Einfach Übersättigung oder so, ne? Schlechtes Marketing, Übersättigung. Hier kann ja alles Mögliche sein, warum der Film einfach nicht reingeballert hat. Vielleicht ist es auch überzogene Erwartungshaltung, ne? Vielleicht hast du so hohe Produktionskosten gehabt, dass, keine Ahnung, ROI musste bei 4 liegen. Jetzt ist er bei 3 und dann wird gesagt, ja, was hätten wir machen müssen, dass wir da hinkommen? Wie wären wir auf eine 4 gekommen? Wie hätten wir mehr Leute motiviert? Wie hätten wir die Kosten drücken können? Wenn wir nochmal einen Film machen, dann müssen wir auf diese Sachen achten und so weiter und so fort. Letzten Endes ist es Business.
Also, ich muss nochmal sagen, irgendwie, wie fantastisch die Serie ist, irgendwie an jeden Star Wars-Fan, der sie immer noch nicht geguckt hat. Ich bin ja hier nun jemand, der mit der Originaltrilogie aufgewachsen ist. Und nach vielen, vielen Projekten, die sie gemacht haben, fühlte sich für mich gerade die Serie endlich mal wieder nach richtigem Star Wars an. So. Und von daher kann ich jedem nur raten, da mal reinzugucken, der es noch nicht gemacht hat. Sie haben halt, also zumindest John Favreau hat mit der Serie erkannt, irgendwie, meine ich, dass die Leute halt irgendwie den Retro-Scheiß haben wollen und den alten Star Wars-Charme. Und das hat die Serie zusammen mit einem völlig overhypten irgendwie Grogu erreicht, ne? Und das ist war schon echt toll, so. Und dazu noch ein bisschen Fanservice, dann Boba Fett, der auf einmal wieder kam und so weiter. Also das Rezept war schon sehr, sehr gut. Und deshalb wundert es mich auch, dass der Film nicht. Übersättigung ist halt totaler Quatsch, weil einfach ewig kein Star-Wars-Film kam und es ja auch nicht so viele Serien gibt. Beziehungsweise, ja, es gab ein paar Serien auf Disney Plus und die meisten waren auch eigentlich ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es 100.000 Serien gab und es einen Grund gab, übersättigt zu sein.
Übersättigung wird ja unterschiedlich gemessen. Es geht ja dabei nicht nur um die Frequenz, sondern auch über den Long-Lasting-Effekt, der halt dabei eingetreten ist, ne? Wenn du keine Ahnung von, wann ist Star Wars Episode 7 rausgekommen und 9 zu Ende gewesen? 2010 bis 2020 oder 2016 bis 2020 oder so?
Ja, aber dann haben die auch wirklich neu angefangen, richtig gefühlt, ne?
Genau.
Eben diese neuen Dings so aufzubauen.
Aber vielleicht hast du auch in der Zeit dann halt ein gewisses Kernpublikum verspeist. Es kann alles Mögliche sein. Letzten Endes, Disney wird es eher wissen, hoffentlich. Mit ordentlich, nennt man Postmortem, also wenn du Produkte releast und so weiter, dann gehst du in sogenannten Postmortem und bewertest die im Nachgang an verschiedenen Metriken. Hoffentlich werden sie es einfach gut bewerben und dann kriegst du hoffentlich dein weiteres Grogu. Ich würde es dir ja gönnen. So. Ich habe ja nichts davon, wenn es nicht kommt. Also wegen mir
könntest du es gerne haben. Es gibt auch so viele Gerüchte irgendwie. Es ist aber schon lange die Rede von der neuen Trilogie irgendwie in der Old Republic und dann gibt es ja diesen, wie heißt der, Starfighter, David? Mit, ja.
Ryan Gosling.
Mit Ryan Gosling und ja. Wow. Also man probiert da viel aus. Aber ja. Mal sehen. Also ich bin gespannt, was da kommt. Aber ich finde es ja, also demnächst ist, warte mal, ist dieses Jahr noch die neue? Also ich glaube, dieses Jahr kommt auch noch die zweite Ahsoka-Staffel. Und vielleicht weiß man dann mehr. Mal gespannt. Gut, dann möchte ich noch ganz kurz, ich habe es in meinem Solo-Podcast schon erwähnt, aber es hört ja nicht jeder meinen Solo-Podcast und hat Bock irgendwie auf Stevenius unendliche Monologe. Es gab jetzt endlich den zweiten Mario-Film als Heimpremiere bei Amazon. Und den haben wir geguckt. Leo hat sich schon ewig lange drauf gefreut. Und ich konnte nicht mehr warten, bis der irgendwann, keine Ahnung, umsonst, ich weiß gar nicht, ist das auch ein Pixar-Film?
Ist von den Machern von Minions.
Aber die gibt's doch auch auf Disney Plus, oder nicht?
Die Mario-Filme?
Nee, die Minions-Filme, oder nicht?
Das weiß ich nicht. Also
wir wollten, ich weiß jetzt nicht, ob es den umsonst auf Disney Plus gegeben hätte, ich kann es gerade nicht zuordnen, aber wir wollten auf jeden Fall nicht mehr warten. Irgendwie, man kann den irgendwie für 15 Euro mieten, dann kannst du ihn einmal gucken. Ich habe ja schon gedacht, dass Leo irgendwie da Bock hat, den mehr als einmal zu gucken. Das heißt, ich habe gleich 20 bezahlt. Klingt ein bisschen viel, aber ist halt wie ein Kinobesuch und zahlst du einmal und kannst ihn immer wieder gucken. Und das war der richtige Riecher, weil der Film der absolute Oberkracher war. Also Wir haben ihn geguckt und bei seinem nächsten Besuch wollte er gleich nochmal gucken und wir haben uns kaputt gelacht. Und er ist meiner Ansicht nach um Welten besser als der erste. Es gibt so viele geile Cameo- und Nintendo-Auftritte, es gibt so viele Déjà-vus, es ist so, so gefühlt steckt da Herzblut drinne. Und ja, es ist einfach so, so eine, so, so ein geiler Film, wo so viele Dinge drinne sind, die das Nintendo-Herz höher schlagen lassen. Und selbst Leo, der das sind die meisten Sachen nicht kennt, ich will jetzt nicht spoilern, war, also wir haben uns totgelacht, es ist toll und er liebt Yoshi sowieso. Das ist jetzt kein Spoiler, weil er ja in allen Trailern vorkommt. Und fantastischer Film, wirklich. Also, ich weiß nicht, ob der bei jedem Jugendlichen funktioniert, aber bei jedem Jugendlichen, der schon mal Mario gespielt hat oder Mario kennt, der wird diesen Film lieben. Und der ist wirklich, also, mein Humor hat er komplett abgeholt. Und Leo hat sich auch totgelacht. Also, kann ich jedem nur empfehlen, den Film zu gucken. Und sei es irgendwann, wenn er nicht mehr so teuer ist. Also ganz, ganz, ganz große Empfehlung.
Ja. Ist ja relativ kontrovers, der Film irgendwie.
Ja, kann sein. Aber er war fantastisch aus meiner Sicht.
Es gab so ein riesen Beef-Battle zwischen der Nintendo-Crowd und Behind.
Oh, die haben sich, wenn ich den Namen schon höre.
Die haben sich da übelst darüber gebettelt, ob der Film gut oder schlecht ist. Ich habe den auch gekauft für 20 Euro. Mhm. Weil Theresa den unbedingt sehen wollte. Ich fand, es war halt ein Kinderfilm. Ich fand den nicht so gut wie den ersten. Den ersten finde ich besser. Aber das heißt nicht, dass der schlecht ist. Das ist halt ein Kinderfilm so.
Ich fand, er war sehr viel komplexer als der erste. Also, ne, es sind so viele Geschichten und Figuren und Ideen zusammengefügt. Ich fand ihn einfach, ja, wie soll ich sagen? Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Komplexer vielleicht. Vielleicht ist es das. Das fand ich halt so gut, dass sie es geschafft haben, diese ganzen Figuren und diese ganzen Ideen damit reinzutun. Und der erste, ich fand den ersten halt nicht so stark. Von daher, aber gut, das ist Geschmackssache.
Ist vollkommen Geschmackssache. Ich fand, der zweite war viel TikTok-Brain, weil die Szenen waren alle relativ kurz und es wurde sehr, sehr viel gesprungen. Und es wurde auch gar nicht so viel an Dialogen gehalten, sondern eher so quippy Banter. Das ist natürlich aber auch im ersten Teil, dadurch, dass Mario ja the odd one out ist und er und Luigi kommen ja in die neue Welt, haben die ja die Möglichkeit, den Zuschauern diese Welt zu erklären, weil die sehen die ja auch zum ersten Mal. Das heißt, jede Frage, die die stellen, ist ja auch eine Frage, die die Zuschauer hätten stellen können. Und dann ergibt sich daraus ein kohärenterer Erzählstil. Und die Story an sich kommt dann einfacher rund. Und beim zweiten Film ist das halt nicht nötig und dementsprechend kannst du da viel mehr, ja, so Popkulturreferenzen reinballern und du kannst viel mehr Unsinn treiben, ohne dass du das machen musst. Also, dass du die Story so an sich erzählst. Aber ich fand den halt okay. Ich finde den ersten besser. Ich mag den ersten, finde ich einfach ein bisschen süßer. Ist alles.
Tja. Ja. Kann ich nicht verstehen. Der Süßfaktor einfach unendlich war in diesem Film, finde ich. Also alleine diese kleinen Sterne oder die, ach, ich will jetzt nicht spoilern irgendwie. Ja, also Weltklasse. Einfach
mein
Weltklasse.
Lieblingsteil war, das ist ein Mini-Spoiler, so wenn Yoshi einmal durch New York läuft, im Hintergrund läuft,
hypnotized. Ja,
Das war mit Abstand der beste Teil. Fand ich, weil es halt lustig war.
Wir haben uns auch kaputt gelacht. Ja, es war voll.
So an sich, ob Yoshi jetzt dabei war oder nicht, für den Film relativ unrelevant.
Hä? Was jetzt?
Der Charakter an sich, ja, also nee, der Typ an sich, Yoshi. Ich weiß immer noch nicht, warum der in dem Film drin war.
Der hatte so viele gute Szenen.
Ja, ja, aber der ist ja eher so ein funny Relief. Der hat ja keinen Plot-Impact.
Ja, wahrscheinlich, weil es der Mario Galaxy-Film war. Und du in Mario Galaxy auch mit Yoshi unterwegs bist.
Ja, Yoshi ist Kult. Also Yoshi gehört zu Mario eigentlich dazu.
Das ist halt so, ja, so Fanservice, aber der hat an sich nichts mit der Story so per se zu tun. Außer ich habe jetzt irgendwas übersehen oder vergessen. Das, ne? Aber das ist halt auch ein Anspruch an den Film und da gehen dann halt die Kritiker meiner Sicht zu hart rein. Sein Kinderfilm, ja. Beziehungsweise ein Familienfilm. Da müssen wir jetzt auch nicht einen riesen Fass draus machen. Aber ja, ich finde den niedlich.
Ich gucke bei einem nicht mehr, weil der Typ mich immer nur noch triggert. Das ist ein arroganter Schnösel geworden. Das ist ekelhaft. Und auch irgendwie, ja, ich hasse ja Leute, die immer meinen, ihre Meinung wäre die einzige unumstößliche, richtige. Das triggert mich. Ich kann ihn nicht mehr gucken. Ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist. Irgendwie, der war mal so sympathisch. Und der kriegt ja auch eine Menge Hate aus seiner Community, ne? Immer wenn ich mal reingeschaltet habe, irgendwie hat er sich gerechtfertigt, beziehungsweise seine Community beschimpft, warum sie irgendwie seine Kritiken nicht abfeiern. Also.
Da kann ich nicht mitreden. Ich weiß nur, dass der egal. Hate bekommen hat, weil ich kenne halt Domtendo und darüber habe ich das dann halt gehört. Weißt du? Weil die sich halt gebieft haben.
Okay.
Ja. Ja. Das Video jetzt auch nicht gesehen.
Whatever. Ja. Also ich fand die toll, ihr Lieben, und ich glaube, wenn man mit seinen Kids Mario spielt oder mal gespielt hat, dann ist das eine richtig gute Wahl. Sind beide ganz gut, aber wie gesagt, ich fand die zweiten um Welten besser. Aber ist Geschmackssache.
Geschmackssache.
Ja, ansonsten habe ich hier nichts mehr stehen auf meiner Liste. Noch irgendeinen Schwank zu erzählen? Ich denke nicht. Bei uns ist es momentan sehr anstrengend in der Schule. Zeugnisse stehen an, sind 30 Grad, was ja eigentlich positiv ist. Aber das ging so bei uns so von 0 auf 100. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Von irgendwie, wir hatten anfangs der Woche hatten wir noch 16 Grad und Regen.
Und ja, mit Jacke und Pulli bin ich rum.
Ja, so. Und dann auf einmal innerhalb von 2 Tagen hast du 30 Grad und sitzt in deiner eigenen Suppe. Also, ja, das war heute echt, zu viel, too much. Aber ja, ich freue mich natürlich, dass das Wetter jetzt endlich besser ist hier. Die letzten Jahre war ja im Juni immer scheiße bei uns.
Da wie warm ist das bei dir?
30.
30, okay.
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber, warte mal, nee, wir hatten heute, glaube ich, noch nicht 30, aber es fühlte sich, die Luft war so trocken und es fühlte sich wie 30 an. Hier steht, dass wir heute Höchsttemperatur 26 hatten. Mhm. In den Klassenräumen war das absolut unerträglich. Bin froh, dass morgen mein freier Tag ist, weil morgen sind bei uns 32 Grad angesagt. Plus Wärmegewitter, die irgendwann kommen, weißt du, dann steht die Luft noch mehr, weil das irgendwie ansteht. Also ich gehe fast davon aus, dass morgen auch bei uns hitzefrei sein wird, was war heute schon absolut unerträglich.
Das ist gibt's noch hitzefrei?
Jein. Ne, wenn es zu heiß ist, irgendwie darf der Rektor noch sagen, es ist nicht mehr die. Du musst, glaube ich, es gibt da irgendwelche Richtlinien. Es muss in der Klasse 30 Grad sein und so weiter. Aber meistens entscheidet der Schulleiter das jeweils nach Fingerspitzengefühl. Ich weiß auch nicht, warum.
Wird im Klassenzimmer dann so, beziehungsweise im Lehrerzimmer so hart gejammert über Hitze und man möchte hitzefrei haben wie im Klassenzimmer? Jetzt mal ganz ehrlich, sitzt ihr dann da hinten und der Rektor kommt rein und sagt, Bernd, jetzt mal ganz ernsthaft, jetzt reicht's
ist,
auch, ne?
Ja, so ungefähr ist es, aber offiziell soll ja Unterricht nicht ausfallen, ist ja das Allerschlimmste, lieber 80 Stunden vertreten irgendwie, Unterrichtsausfall darf nicht passieren, weil dann könnte ja irgendjemand auf die Idee kommen, dass die Bildung im Arsch ist, weil es Lehrermangel gibt. Also Unterricht muss immer stattfinden, ist ganz wichtig. Einfach keine letzte Stunde ausfallen bei 30 Grad. Auch wenn der Lehrer irgendwie auf Klassenfahrt ist, muss vertreten werden, ist total wichtig. Recht und Ordnung muss immer herrschen. Ich habe auch ehrlich gesagt den Überblick verloren über diesen hitzefrei. Wie heißt das? Keine Ahnung, fällt das Wort dafür nicht ein. Aber in der Regel ist es so, also offiziell müssen sie durch die Klassen gehen und wenn da irgendwie eine bestimmte Temperatur ist, dann darf Schule ausfallen. Und in der Praxis ist es meistens so, dass der Schulleiter einfach weiß, was er seinen Kollegen und den Schülern zumuten kann und dann ganz gutes Händchen führt, wo man sagt, so, jetzt machen wir mal nach der dritten oder vierten Schluss, weil es einfach unerträglich ist und sich keiner mehr konzentrieren kann. Wird aber nicht gern gesehen, ne? Unterricht muss immer stattfinden, ist wichtig.
Bei uns in der Grundschule war irgendwie die Regel, wenn bis morgens um 10, 90er, ne, 22 Grad waren oder so, dann war schulfrei. Das kenne ich noch.
Ja, früher war das ein bisschen lockerer. Ich weiß auch nicht, warum, woher dieser. Ja, gut,
Wir müssen alle produktiver sein, was so Friedrich Merz gehört.
Ja, richtig. Schule darf nicht ausfallen. Ist wichtig. Ist immer stattfinden. Wichtig. Ja. Wir hatten richtig, also nur mal, haben wir noch ein bisschen Zeit für Smalltalk. Wir hatten eine richtig schöne Woche bei uns an der Schule eigentlich, weil unsere Grundschule hatte diese Woche Zirkuswoche. Das heißt, da ist ein Zirkus zu uns gekommen, hat sein Zirkuszelt aufgebaut. Und hat mit den Schülern die ganze Woche gearbeitet. Jeder durfte sich einen Bereich aussuchen. Die einen waren Clowns, die anderen waren Zauberer. Dann gab's Artisten, die dann richtig mit auf so ein, wie heißt das? Nicht Rack, sondern, ihr wisst, diese Dinger, Ja, nee, nicht so, sondern man wird Trapez heißt es, glaube ich. Ja. Die setzten sich raus und dann wurden die an die Decke gezogen und natürlich mit der Matte drunter. Also das war wunderschön. Ich habe natürlich auch ganz viel gefilmt für mein Schulvideo. Bin dafür auch irgendwie extra früh aufgestanden in meiner freien Zeit. Das war so schön. Also das haben alle abgefeiert. Die Kinder haben es so sehr geliebt. Auch diese kleine Bühne, die sich ihnen bietet. Und die machen jetzt irgendwie heute, was haben wir heute, Johnson, heute Abend. Und morgen kommen dann die Eltern und der Kindergarten und gucken sich das an, wie sie ihre Tricks vorführen. Also manchmal kann Schule so toll sein, das ist der absolute Wahnsinn. Ich würde mir wünschen, dass es mehr solche Kooperationen gibt, wo irgendwelche Leute an Schulen kommen und coole Dinge mit den Schülern machen. Ich glaube, das bringt denen so viel mehr als dieses Ganze, als muss immer alles nach Plan sein. Ja. Hat Spaß gemacht. Tolle Woche.
Cool.
Seid ihr eingeschlafen? Nein, ich hoffe nicht.
Nein, total coole Sache. Hätte ich früher in meiner Schulzeit auch gern gehabt. Klingt total toll.
Ja, die Schüler waren so glücklich. Das ist schön, sowas zu sehen. Bei Schweiz gegen Bosnien steht es übrigens immer noch 0-0. Und heute sind nicht die ganz großen Spiele. Nachher noch, ja, Kanada gegen Katar. Sag mal, bin ich der Einzige, den das super nervt, wenn irgendjemand Katar sagt?
Hab ich noch nie gehört, wer sagt denn das?
Oh, Liebe. Ganz oft im TV. Und Bono sagt das auch immer, Katar. Da könnte ich da stehen mir die Haare hoch. Wie kann das denn Katar heißen? Keine Ahnung. Naja, egal. Und heute Nacht Mexiko gegen Südkorea um 3 Uhr. Ist mir zu spät. Ich sag's dir, wie es ist. Ist mir zu spät.
Ich schlafe schon lange.
Ja, ich hätte Bock auf das Spiel, aber 3 Uhr ist einfach zu spät.
Ja, das geht nicht. Sorry. Ja. Also, nee.
Dennis, bei dir ist bald auch wieder der Ernst, der jetzt bald auch wieder zurück zur Arbeit, ne?
Ja, bald ist es wieder soweit. Aber das wird werden. Ich habe mein Hotel für die Gamescom. Ich bin sehr glücklich. Falls ihr mich auf der Gamescom seht, sprecht mich nicht an.
Die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, wie du aussiehst, ehrlich gesagt.
Deswegen, also davon ab, ne? Aber ich mach's mal einfach so. Falls ihr einen Dicken auf der Gamescom seht, dann redet den mal einfach an und guckt, ob ich's bin.
Das wird eine ziemlich große Zeitbeschäftigung werden.
Ja, wollte ich gerade sagen. Große Zeitbeschäftigung auf der Gamescom. Wir hatten am Samstag, wurde bei uns in Göttingen ein Polizist angeschossen ins Gesicht.
Oh, ist ein Alibi?
Der 16-Jährige, der es war, hat sich schon gestellt.
Ein 16-Jähriger schießt einen Polizisten ins Gesicht?
Yep.
Ach, keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich bin so weltmüde irgendwie. Ich bin so schlechte Nachrichten müde irgendwie. Wenn ich, ey, ganz ehrlich, mich zieht das so runter. Ich habe heute gehört, in Hamburg hat eine Frau ihr, keine Ahnung, was weiß ich, anderthalbjähriges Kind im Auto bei der Hitze zurückgelassen und angeblich vergessen. Und das Kind
verstorben, oder?
Ja, ist verstorben, ja. Konnte nicht gerettet werden. Nee. Und sowas zieht mich so runter, dass Menschen so sein können. Wie kann man denn sein anderthalbjähriges Kind im Auto vergessen? Was ist denn mit der Menschheit nicht in Ordnung, dass sowas passieren kann? Also wenn ich sowas höre, ich kann das einfach nicht mehr. Und nur solche Nachrichten. Ich bin so, ich mach die Nachrichten jetzt schon aus. Ich kann es alles nicht mehr ertragen. Wirklich.
Hier positiven Nachrichten. Ich habe eine neue Brille. Das fühlt sich an, als würde ich Leben in 4K leben.
Wow.
Es hat 10 Minuten gedauert, dass ich mich dran gewöhnt habe. Meine alte Brille war einfach so zerkratzt. Die war gerade mal 3 Jahre alt, ne? Die war einfach so zerkratzt von den Kindern, ist ständig hingefallen. Ich habe mir jetzt eine etwas teurere Brille geholt, die dafür dann aber so, ich sag mal, dehnbar ist, dass die nicht sofort kaputt geht mit noch besseren Gläsern, und hast du nicht gesehen. Ist mega gut. Also, hat mir richtig gut gefallen. Was habe ich denn sonst noch gemacht? Ich habe Dürüm gegessen. Das war mein Diät-Sprengfood diese Woche. War geil, weil Fett schmeckt gut. Leute, das will ich nicht erzählen von Fitness-Influencern. Müssen wir mal hier real sein. Fett schmeckt gut. Das ist einfach so, Butter ist besser als Hummus und so weiter. Es ist so. Das sind die Fakten. Was habe ich noch gemacht? In Path of Exile gelevelt.
Bist du immer noch motiviert?
Ha?
Bist du immer noch motiviert?
Bei Path of Exile?
Nee, bei Hallenhalmer.
Ja, also. Warte mal. Oh, Theresa ist wach geworden. Ich muss sofort rüber gleich.
Alles klar.
Ganz kurz, ja, Path of Exile immer noch richtig, richtig gut. Ich lebe das ja quasi gerade wie einen zweiten Job. Ich habe noch mal Interesse daran, Solo Selfie und Hardcore-Charakter zu machen. Und ich verabschiede mich, weil ein Kind ist wach geworden.
Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
Ja, ciao. Mach's gut, Dennis. Ciao.
Tja, Dave, jetzt sind wir hier wieder alleine, wir beide.
Ja, Steve.
Ne? Ja. Freust du dich auf die neue Diablo-Season eigentlich, die ja in 2 Wochen losgeht schon wieder?
Oh, ich glaube, wir können jetzt beide dazu neigen, uns gegenseitig zu bemitleiden, wie wenig inspirativ und kreativ Blizzard geworden ist mit seinen Seasons. Ich freue mich. Ich freue mich. Positiv, hey. Aber ich glaube, die Freude wird ziemlich schnell wieder weg sein, weil ich doch schnell in diesem, du kennst es, Trott ist und man erkennt eigentlich, ey, das ist genau das Gleiche, nur mit anderem Namen und anderem Preisschild.
Wir kopieren diesmal sogar irgendwie eine alte Season, ne? Also es ist ja in der Mechanik her einfach, ich glaube, Season 6 oder so. Und das Einzige, was wirklich Neues ist, dass es jetzt quasi Uniques als lila Items gibt.
Ja.
Das ist das Ende der Geschichte, ihr Lieben.
Und ich wollte Pass of Exile 2 eine Chance geben, aber da habe ich keinen Zugang irgendwie. Ich habe es versucht ein ganzes Wochenende und vielleicht muss ich mir mal Dennis schnappen und mich inspirieren und anstecken lassen.
Ja, er liebt das ja, ne? Also ich weiß auch nicht. Er ist halt so Fanboy, dass er das, glaube ich, auch ein bisschen zu positiv sieht. Also ich habe ihm ja wirklich eine Chance gegeben und habe ja irgendwie einen Charakter durchgespielt. Ich habe es alles schon im Solo-Podcast erzählt. Ich will mich auch nicht wiederholen. Und dann Endgame angekommen, habe ich gemerkt, irgendwie, also du kannst die Endgame-Mechanik irgendwie erst auch im Endgame spielen. So. Das heißt, ich habe mich da durchgequält und dann irgendwie im Endgame gemerkt, dass mir die Endgame-Mechanik gar keinen Spaß macht. Und habe jetzt einen Armbrust-Dude angefangen. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen zocken, einfach weil ich gar nichts anderes habe jetzt aktuell und weil das eigentlich Spaß gemacht hat. Aber dieses Spiel ist halt, also keine Ahnung, also ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage, aber die Kampagne ist einfach viel zu lang. Es ist einfach viel zu lang. Irgendwann will ich ins Endgame irgendwie um meinen Charakter fertig haben, beziehungsweise mir angucken können, wie er richtig abgeht. Und diese Kampagne, vor allem Akt 3, das ist das zähste und grindigste und nervigste, was ich überhaupt in einem Hack and Slay jemals gesehen habe. Aber ja. Es ist okay, es ist nicht mehr so scheiße, wie es zum Early Access war, weil sie es einfach ein bisschen leichter gemacht haben, ein bisschen für Leute wie mich, die dann sehr schnell frustriert sind oder gar keinen Bock haben, da irgendwie ewig dran zu tryen. Ich habe das alles ganz gut geschafft, habe ganz gut durchgespielt und hatte auch Spaß. Ich will das jetzt nicht alles mies machen. Und wie gesagt, ich werde gleich auch noch ein bisschen zocken, aber es ist halt kein Diablo 2. Und ich bin auch, finde auch Torchlight irgendwie besser. Und innovativer. Und Diablo 4 weiß ich auch nicht. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten werde. Ich werde garantiert mal wieder reingucken. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich wieder ein Schabes zum Ende spiele. Ich weiß es einfach nicht.
Ich werde es eh nicht handhaben. Pass of Exile 2 ist für mich so ein Spiel, ich würde es gerne mögen, ich würde es gerne richtig gut finden, aber es braucht noch ein bisschen Zeit.
Es ist halt wirklich ein Nischengame, ne? Ein extremes Nischengame.
Ja. Ich habe den Skillbaum aufgemacht und bin hier halb vom Stuhl gefallen.
Ja, ich spiele das nach Guide. Ich versuche da nicht was Eigenes zu machen. Und nach Guide ist es dann, ja, keine Ahnung, dann gibt's auch jetzt diese Import-Funktion, die ich ganz gut finde, dass du dann, gab's aber auch irgendwie bei Torchlight schon vorher, dass du genau siehst, was du skillen musst und so. Finde ich alles ganz nett. Aber ich weiß nicht, mich so 100% holt es mich halt auch nicht ab. Aber ja, warum nicht mal ausprobieren? Wie gesagt, ich zock gleich schon noch ein bisschen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es mich schon wieder so ein bisschen verloren hat. Ich glaube nicht, dass ich es noch lange spielen werde. Aber ja, ich habe ja auch nichts anderes, was soll ich sagen. Soll ich wieder WoW spielen, mich da langweilen?
Genau. Wir können ja auf das Eingangsthema zurück. Vielleicht mal wieder eine Miniatur bemalen, Steve.
Ich weiß auch nicht, auch das hat mich verloren. Ich glaube, das hängt alles, weißt du, ich glaube, das hängt alles mit meinem scheiß ADHS-Gehirn zusammen, weißt du?
Ja.
Das ist aber auch typisch, ne? Dieses irgendwie neue Sachen anfangen und sie nicht zu Ende bringen. Das, und dann, also, ne, ich bin ja wirklich so, ich lasse mich sehr schnell hypen und bin dann aber auch sehr schnell wieder frustriert. Aus diversen Gründen, ne? Und ich fand das alles ganz interessant und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwann fühlt es sich dann nach Arbeit an. Weißt du?
Und das kann ich total nachvollziehen.
Und ja, und ich habe einfach auch, glaube ich, nicht die Ruhe dafür. Und ja, ich habe hier meine 3 Necrons stehen auf meinem auf meiner Unterlage an meinem Rechner und ich gucke die auch immer an und freue mich, sie zu sehen. Aber ja, da groß so reingehen irgendwie, ich glaube, der Zug ist abgefahren für mich. Kann mich dafür nicht mehr motivieren.
Falls es irgendwann noch mal so ein bisschen aufkeimt, du weißt ja, wo die Miniaturen, wo die Farben warten, von daher.
Auf jeden Fall, Dave. Auf jeden Fall. Gut, mein Lieber, dann machen wir mal Schluss für heute. Es ist so heiß jetzt noch. Ich werde ja erstmal alle Fenster aufreißen und alle Blumen gießen, ne? Wobei, morgen Gewitter, muss ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Mein Lieber, es war sehr nett, mit dir zu talken, Dave.
Ja, vielen Dank.
Es hat echt Spaß gemacht und du bist auch echt, du hast auch einen guten Redeflow. Ich kann dir unheimlich, höre dir gerne zu, wenn du so, wie du die Lore erklärt hast und so, da war ich richtig Feuer und Flamme. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Und ich glaube, du bist auch ein guter Vertreter für das Warhammer-Universum. Von daher vielen Dank.
Immer wieder gern.
Ja, und liebe Community, ganz ehrlich, es wird immer schwerer, Gäste zu finden. Dennis hat heute gesagt, er hat ja seine 1000 Influencer. Und er sagt, ja, jetzt, wo das keine Werbekunden mehr von mir sind, ist es immer schwerer zu bekommen. Und das, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt die Community angegraben. Ich habe irgendwie alle meine kompetenten Bekannten und Freunde hier in den Podcast geholt. Ich habe mir überlegt, dass ich für nächste Woche mal wieder Jan Theissen fragen werde. Und dann müssen wir einfach wieder von vorne anfangen, weil, also ich weiß nicht, wo wir die Gäste hernehmen sollen. Ihr postet dann immer irgendwelche Leute in Messages und so weiter und gebt Tipps. Das weiß ich auch zu schätzen. Aber wie soll man an die Leute rankommen, ne? Also, ich kann jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, wen fragen, irgendwie hier, Monte, komm doch mal zu uns im Podcast. Das ist nicht so leicht, ihr Lieben, wie ihr euch das vorstellt. Naja, wie dem auch sei.
Sorry, Steve, wenn ich noch einhaken darf. Deine Idee ist super, denn das passt zu Warhammer 40k, denn die Jungs um Jan Theissen herum bringen ja zeitnah Dawn of War 4 raus. Endlich die Lizenzarbeit. September diesen Jahres. Also geil. Vorbestellbar ist es schon und es geht mit großen Schritten auf den Release zu.
Dann kann der gern bestimmt wieder was erzählen. Also ihr Lieben, ich kann Sie garantieren, dass er nächste Woche da ist. Aber meistens ist er sehr, sehr offen dafür und wir schnacken ja auch nicht nur über King Art, sondern der kann ja zu allem was sagen und ich weiß, Jan Theissen liebt ja sowieso, von daher versuche ich das, ihr Lieben, und dann, keine Ahnung, frage ich mal wieder Edur oder den Sascha und so weiter, nur dass ihr nicht erwartet, dass wir das jetzt unendlich so weiterspielen können, dass wir jede Woche einen neuen Gast haben, das funktioniert einfach nicht. Und wenn ihr irgendwie in der Community seid und irgendwie, keine Ahnung, was Spezielles tut oder meint, dass ihr gut reinpassen würdet und so weiter, schreibt mir gerne eine Mail. Warum nicht, ne? Wir haben jetzt einige Leute aus Community dabei gehabt, von daher immer gerne. Und ich schwitze so dermaßen, dass ich mich jetzt erstmal unter die Dusche begeben werde. Und mich bedanke bei David und bei Dennis auch. Der wird gleich wieder hier aufschlagen. Und ja, bis nächste Woche in alter Frische. Macht es gut. Ciao, ciao.
Macht's gut.